Man spiele etwas Musik als Belustigung. Oh, das schmeckt heute aber besonders gut, liebe Sissy. Das hast du hervorragend kochen lassen.
Hab ich doch gerne machen lassen. Ja,
der Lava-Johann, er lernt nie aus.
Das war nicht der Johann Lava, Franzl.
Wie? Also ein neuer Koch?
Nein. Eine Köchin.
Wir? Ach, Sissy, du redest Kaiserschmarrn. Das ist unerhört bis dato am Hofe.
Franzl, na, unerhört also, gut.
Aber meine geliebten Wiener Schnitzel, meine Wiener Würstchen, mein, der Johann.
Sei dir gewiss, ja, sie werden Wiener sein denn je. Ja,
schlecht schmecken tut das Essen ja nicht, aber ein weiteres Weibsbild am Hofe, ich weiß nicht.
Ach, Franzl, ein Ewiggestriger. Reichst du mir bitte noch einmal die Erdäpfel hinüber?
Na, sehr gern, mein Knödel.
Ach, Franzl, du weißt, wenn du gern Knödel sagst, werde ich immer gleich ganz tafelspitz.
Ich glaube, ich will auch ganz tafelspitz mit diesem Essen. Du Knödel. Mein Knödel. Knödel.
Ungewöhnliches Geschirr heute. Ja. Sehr ungewöhnliches Geschirr.
Willst du dein Geschirr unter deinem Kinn anlassen?
Nee, das nehme ich jetzt mal ganz kurz ab. Für die Hörer dieses Podcastes, die und sich Hörerinnen. Jetzt gerade nicht im Internet bewegen und sich vielleicht nicht vorher informiert haben, unter welchen Umständen wir diesen Podcast heute aufgenommen haben. Wir befinden uns nicht in meiner angestammten Wahlheimat Hamburg.
Nein.
Sondern wir sind in Berlin.
In West-Berlin.
Das letzte Mal, dass wir einen Podcast gemacht haben in Berlin, war Jamie Oliver.
Richtig, vergangenen Winter.
Allerdings haben wir es etwas dezenter gemacht als heute, dann ist es ein Kamerateam
so
da.
Ach so, ich dachte, du meintest die bescheidene Behausung, in der wir uns befinden.
Ach so, ja, das muss man sagen, das ist so. Also ganz ehrlich, wenn Berlins Wohnungen so aussehen, wer will nach Berlin? Das macht ja gar keinen Sinn.
Wirklich?
Das sind pummelige 900 Quadratmeter Wohnfläche, hier sind Bilder so groß wie mein Wohnzimmer. Ja. An der Wand ist spektakulär, wir sitzen bei Freunden. Nicht nur Freunden, sondern ganz wichtige Personen in meinem Leben. Dürfen wir das sagen?
Ich glaube ja, ne? Ich habe gefragt, wir dürfen das sagen.
Wir sitzen bei Simone Adelsbach und Jörg Hoppe, die auf trotz des unterschiedlichen Nachnamens was miteinander haben und sich dadurch hervortun, dass Jörg Hoppe im Wesentlichen für mich der erste Ansprechpartner, mein allererster Produzent im deutschen Fernsehen war. Das heißt sozusagen, hat er dieses wunderbare Saatgut in diesen fruchtbaren Boden der Unterhaltungsindustrie von mir reingepflanzt und dann ist diese schöne Pflanze draus geworden.
Das heißt, der eine wird Jörg Hoppe lieben und der andere.
Und der andere ist aber so Unkraut, mach weg.
Ich kam hier rein und dachte so, geiles Bild von Fischen. Ja. Geiles großes Bild von Fischen, bis mir klar wurde, das große Bild mit Fischen ist ein Aquarium.
Ja. Es ist auch immer wieder faszinierend. Ich würde sehr gerne auch bei mir zu Hause so ein Aquarium machen, nur damit wir einfach mal den Standard eines deutschen Fernsehproduzenten wieder so im allgemeinen Wohn darstellen können. Das Aquarium ist doppelt so groß wie meine Badewanne zu
Hause. Das sind die Big Player. Ja. Die sind nicht so wie wir, die wollen in die erste Reihe oder sonst was, sondern die sind hinten und die machen es richtig.
Ja, ja. Die quetschen einfach die Zitrone. Oh. Aber muss man sagen, Jörg hat, glaube ich, eine ganz faszinierende Geschichte und dann können wir auch aufhören, weil irgendwie geht es ja auch um mich heute.
Heute geht's nur um dich, Tim.
Um den Gast.
90 Minuten echte Gefühle.
Jörg
90
war
Minuten
früher nur. Mal, und Jörg ist ein kauziges Kerlchen, wir haben eben gerade noch gesprochen, wenn ich ihn visuell beschreiben sollte, dann ist er wie Iggy Pop ohne Heroin.
Oh ja.
Aha. Also er hat so eine ausgezehrte.
Und mit kurzen Haaren.
Hat Iggy Pop lange Haare inzwischen?
Da gibt's doch gerade dieses geile Bild im Internet. Corona 2020 war dabei, Jennifer Aniston, und du siehst das Bild von Iggy Pop. Du musst mehr ins Internet, Tim. Das hat sich durchgesetzt.
Nee, wirklich. Ich versuche ja immer, aber ich habe ADHS.
Also
ich hab wirklich dich ganz, ganz, ganz schlimm. Aber der war mal Manager von Extra Breit.
Ach, die Band.
Ja, das weiß kaum einer. Und eigentlich ist Jörg wirklich, und man mag es kaum glauben, mit einem exquisiten Kunstgeschmack versehen und ähnlichem.
Offensichtlich.
Ist, glaube ich, im Grunde seines Herzens, eigentlich ist er ein Punk. Hm. Aber ein Punk, der aufgrund seiner Kreativität und seiner Fähigkeit gar nicht anders konnte, als irgendwann auch mal ein Establishment abzudriften, irgendwie, weil er halt echt Erfolg hat mit dem, was er getan hat.
Dann werde ich ihm nachher eine Idee pitchen, dass er das Ernte-Punk-Fest einführt. Wir haben heute eine Gästin, endlich mal wieder eine Frau. Mach guck weiter. Nicht so straf.
Nee, ich guck nur wegen des...
Guck nicht. Ja, du kannst ihr nach der Sendung sagen, dass sie mir auf die Schnauze hauen soll, denn sie ist Berliner Stadtmeisterin im Taekwondo.
Kurze sie, Frage, kenne ich, muss ich mir Mühe geben oder...
Wie, was, wo?
Kenne ich den Gast?
Die Gästin, du kennst sie.
Sag nicht Gästin, Gästin klingt scheiße.
Ja, aber dann gibt's wieder irgendwelche Briefe, warum wir das nicht richtig sagen und da habe ich keinen Bock drauf.
Aber Gästin, also ernsthaft, Hände hoch, wer Gästin geil findet. Ernsthaft?
Nein. Also, pass auf.
Was? Warum? Das sind zwei Männer, die gerade die Hände gehoben haben. Was ist denn los mit euch?
Ja,
Gästin? Gästin klingt, das klingt vollkommen guck mal, scheiße.
Die Kamerafrau hast gehört. Die macht wie du.
Gästin klingt uns vollkommen hier, scheiße.
Unsere Kamerafrau macht wie du.
Ja. Gut, weiter.
Unser Gast würde gerne mit zwei, kannst du auf zwei Fingern pfeifen?
Nein.
So.
Ja, kann ich nicht.
Sie hat ein Buch geschrieben.
Ich gehörte schon immer zum Bildungsbürgertum. Weißt du, ich musste nie pfeifen.
Ich bin das Proletariat mit Betonung auf Proll. Wohlfühlmaschen, Stricken und Häkeln für drinnen und draußen. Das ist ein Buch, was sie mal geschrieben hat. Hast du das gelesen?
Dann weiß ich schon, wer es ist.
Wirklich?
Ja.
Ach.
Jetzt erklärt sich auch einiges.
Verdammt, ich hätte Sollen wir trotzdem weitermachen?
Ja. Yeah.
Sie hat ein paar Jahre Cello gespielt. Sie hat
also Stricken und Cello ist bei ihr genauso wie die Fähigkeit, Leckeres auf den Teller zu bringen.
Ja? Ist das jetzt gut oder nicht gut?
Ich will nur einfach ein bisschen provozieren, weil ich weiß, wer kommt. Und ich gerade...
Sie war in einem Chor. Mhm. Hast du sowas gemacht? Hast du irgendeine AG besucht? Warst du auf der Schule?
Ich bin, ich komme ja vom Land und ich habe Konfirmationsunterricht besucht, obwohl ich konfessionslos bin.
Wegen der Geschenke?
Nee, eben nicht. Einfach nur, weil... Meine Freunde waren ja dann nachmittags immer weg. Die haben ja alle konfirmiert. Also bin ich damit hingegangen. Und vorher war ich war auch mal der, oh Gott, wie hieß denn der? Und wie sagt man das politisch korrekt? Ich weiß es nicht. Ich war der dunklere König.
Mhm. Sehr gut. Hast du gut umkurvt.
So,
einer von den heiligen drei Königen.
Genau.
Du warst Melchior.
Ich war der Dunkle. Und in der Rellinger Kirche.
Aha.
Bin allerdings auf mein selbst gebasteltes Kostüm getreten und stand auf einmal mitten in meiner Frotteunterhose in der Kirche. War mir aber auch egal. Eine gute Frotteunterhose und war vorne weiß.
Unser heutiger Gast,
Tim. Was nicht immer der Fall ist beim 10-Jährigen.
Tim, was neue Medien und Smartphone angeht, ist unser heutiger Gast noch von yesterday, als du es bist. Sie hat nämlich ein Nokia-Telefon. Um dir zu sagen, was das bedeutet... Sie muss ihr Handy nur alle 4 Tage aufladen. So lange hält der Akku und sie kann nur SMS damit schreiben. Und
weißt du, worauf ich mich freue? Wir hatten schon mal sehr viel Erfolg in unserem Podcast mit einer alten Frau und ich freue mich, dass wir sie gleich begrüßen dürfen.
Ja, gut. Ich gebe dir noch 2, 3 Sachen und dann dürfen wir sie begrüßen. Sie ist wie du, sie liest nichts im Internet, was Cookies braucht. Was Cookies braucht, das sind diese Geschichten, wo du ankreuzen musst, das und das lasse ich zu, wenn ich auf die Homepage gehe, damit sie sich irgendwelches Hörverhalten von dir merken. Die großen bösen Menschen im Internet. Du kennst Cookies nur in Verbindung mit Essen, ne?
Jetzt bin ich, mach weiter, weil jetzt bin ich komplett auf.
Ich merke schon. Sie ist gerade Oma geworden und hat ein Buch, das hätte auch ich texten können, also zumindest mal den Titel, La Dolce Vina. Süße Verführungen vom Apfelstrudel bis Zimtschnecken. Außerdem zum Kontrast, sie sitzt im Europaparlament. Wer ist unser heutiger Gast?
Sarah Wiener.
Das ist vollkommen richtig. Und jetzt müsste sie durch diese Zaubertür kommen. Da ist Sarah Wiener. Herzlich willkommen.
Und habe ich gesagt, dass Sarah Wiener ein absolut durchtriebenes Miststück ist?
Das hast du nicht gesagt.
Dann würde ich das an dieser Stelle
wirklich?
Mal ganz kurz...
Ja. Mann, Tim.
Nee, wirklich. Ein absolut hinterfotziges, durchtriebenes...
Das gibt's doch nicht, Tim.
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Du meinst klug...
Schlau, raffiniert.
Raffiniert. Und wieso findest du, dass ich ein durchtriebenes kleines Miststück bin?
Weil wir uns gerade verabschiedet haben. Sarah Wiener und ich haben heute eine Dokumentation über Sarah gedreht. Und ich finde, dass sie ist auch eine Persönlichkeit, die es verdient, eine eigene Dokumentation zu bekommen.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie ich da reingerutscht bin, aber ich sag mal, ich versuche mal den freundschaftlichen Rahmen heranzuziehen, damit ich eine Motivation habe. Und wir haben uns gerade verabschiedet. Und sie sagte, oh, sie muss los, sie muss weg. Sie muss in die Uckermark. Sie hat noch Termin, sie will noch einen Freund besuchen, unbedingt. Und ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, warum? Und ich ärgere mich gerade, dass ich auf dem Schlauch stand, warum das Kamerateam die ganze Zeit dabei ist. Ich dachte,
Das ist wegen dir.
Ich dachte jetzt wirklich, dass sie so ein kleines 3 Minuten Best-of, das ist meine Welt. Ja. In einer Dokumentation von Sarah, weil es nicht genug Material bietet, komm, jetzt brauchen wir ein bisschen Zündstoff. Lass den Mensch ein bisschen begleiten. Den kriegen wir nie wieder so billig.
Okay, ich verstehe. Nein, also.
Schön, ich freue mich. Ich freue mich wirklich. Ganz ehrlich, wir haben die letzten 6 Stunden gelabert. Ich weiß nicht, was ich mit ihr noch erzählen soll. Du musst das Gespräch führen.
Ah, ich werde erst mal vorstellen, wer überhaupt heute bei uns ist. Sarah Wiener ist viel mehr als nur Sarah Wiener. Sarah Wiener ist viele Sarah Wiener. Und weil sich viele Sarah Wiener irgendwie seltsam anhört, nennt Sarah Wiener das Ganze einfach Sarah Wiener Gruppe. Und diese Gruppe hat es in sich. Mehrere Restaurants, Biobauernhof mit eigener Tierzucht, Schlachtung, Wurst- und Fleischproduktion, Personaldienstleister für die Berliner Gastronomie, Veranstaltungsbranche und Hotellerie, Barcatering, Produzenten- und Vertriebsgemeinschaft für internationale Feinkost aus ökologischem Anbau, Holzofenbäckerei für naturbelassenes Sauerteigbrot und eine Stiftung für praktische Ernährungsbildung. Apropos Bildung, Fernsehen macht die in Wien, natürlich in Wien geborene Wiener natürlich auch, und Politik. Allerdings nicht so, wie es viele ihrer männlichen Gastrokollegen nämlich nur verbal machen, sondern richtig. Mitgewählt werden und so und allem Pipapo. Bei der Wahl zum Europaparlament 2019 kandidierte sie als Parteilose für die österreichischen Grünen und wurde prompt zur Abgeordneten gewählt. Dort nimmt sie sich aber vor allem ihre Ziele Bier ernst und sagt, dass sie nicht aufgeben wird, sich für ökologische und nachhaltige Projekte einzusetzen. Artgerechte Tierzucht und Antigentechnik sind da nur 2 Beispiele von vielen. Sarah Wiener ist eine echte Kämpfernatur. Die ehemalige Berliner Stadtmeisterin im Taekwondo hat daher keine Probleme, in all die Ringe zu steigen, die sich ihr immer wieder mal bieten. Erst recht nicht hier bei uns. Daher herzlich willkommen bei Fide Gastro, Sarah Wiener.
Noch 2 Sekunden länger und ich hätte gedacht, können wir mal bitte über mich reden.
Weil du neidisch bist, was die alle schon...
Sarah, ich freue mich wirklich sehr. Ich muss an der Stelle sagen, wir sind ja wirklich befreundet.
Ja.
Und hin und wieder wird es mokiert, dass wir ein zu geschlossener Kreis sind bei Fide Gastro.
Ja.
Aber es liegt ja daran, dass ich einfach sehr offen bin und sehr gerne einfach, nee, ist alles gut. Weiß nicht. Und dass wir dass ich halt ein sehr kommunikativer Mensch bin und dadurch auch sehr viele Leute kenne. Aber ich ist jetzt nicht jedes Mal so, dass ein Freund ist. Du bist jetzt auch kein Freund von mir, sondern eine Freundin. Nachdem du schon die Gästin warst. Kurze emanzipatorische Zwischenfrage. Ernsthaft Gäste, weil du bist ja eine Kämpferin.
Ich finde schon, dass eigentlich jede Frau von Geburt aus natürlich auch sich dazu committen sollte, dass sie Feministin ist. Ganz klar. Wer, wenn nicht Frauen?
Natürlich.
Natürlich sind wir alle, auch du, emanzipiert und für die Emanzipation.
Ich bin eine Feministin.
Ja. Und Gästin finde ich jetzt witzig, aber hast du das jetzt aus Political Correctness gemacht?
Nee,
oder?
Um witzig zu sein.
Um witzig.
Ja. Nee. Sebastian ist einer, der ist sehr bemüht, ob Political Correctness. Und auch ich habe da eine leichte Lernkurve in den letzten Jahren durchlebt. Aber ich finde manche Sachen angestrengt. Manche Sachen denke ich, nein, das ist nicht der Ansatz, den wir führen sollen. Das ist, wenn eben bestimmte Wortwahlen, die vorher da waren, also Gast, unser Gast. Gast ist komplett neutral für mich.
Das Gast.
Nein, es ist der Gast, aber sehr gut. Aber für mich macht das nichts im Kopf. Weißt du, was ich meine? Wen haben wir heute zu Gast?
Ja.
Sarah Wiener.
Ja, das stimmt.
Wen haben wir heute zu Gästin? Nee. Weißt du, das ist so, das mag vielleicht in der deutschen Sprache irgendwie grundsätzlich irgendwas mal aber nein, nicht mehr. Ja. Und ich finde, wenn da Diskussionen drüber geführt werden, das alleine schon, guck mal, ich freue mich, dass du da bist und nicht, weil du im Stehen oder im Sitzen pickelst, sondern ich freue mich, weil du da bist, weil du einfach ein toller Gast bist. Also tolle.
Jetzt versuchst du die Kurve zu kriegen, dass du eigentlich sagen willst, hört doch auf mal mit diesem Political Correct Scheiß.
Ja.
Also ich bin da nicht so weit weg von dir, aber ich verstehe jetzt auch, nachdem ich mich schon gestritten habe mit einigen Leuten, die mich dann nett zurechtgewiesen hat, dass es halt, dass ich immer sagen soll, innen, wurscht was, und das lächerlich fand, habe ich dann aber schon auch verstanden, dass natürlich Wörter und Sprache Macht haben und dass man da natürlich darüber reden kann, was jetzt, wo hört's auf, lächerlich zu sein und wo fängt es an, Diskriminierung zu sein oder wo zementiert man etwas, deswegen bin ich auch bei unserer Freundinnenschaft sehr glücklich, dass wir die haben. Mhm. Und wir können natürlich dann Gespräche weiterführen, ob wie korrekt die deutsche Sprache sein muss und wenn wir miteinander reden.
Weißt du, was ich viel schwieriger finde, wenn ich über das Wort Freundin gerade nachdenke, wenn ich sage, du bist meine Freundin, dass er jetzt irgendwie 20.000 Leute draußen, was, der bumst die Wiener?
Ja, machen die.
Das kann er nicht machen. Das
machen
ist so,
die.
Aber du bist
das
ja
kann
meine,
sie nicht machen. Das, ja, das kann er, sie er, nicht er würde machen. Das gern machen, aber sie, ey, das ja, kann aber nicht sein.
Ernsthaft. Ich finde
ja,
das manchmal ganz schwer.
Du hast recht, im Englischen ist es Girlfriend, dann ist klar, es ist deine feste Partnerin. Ansonsten ist auch die Frau a friend of you.
Female friend.
Ja, wirklich?
Ja.
Ja. Das ist aber doch auch schon wieder hingedengelt.
Naja, damit du verstehst, in welcher Beziehung die wahrscheinlich stehen.
Ja, ja. Wenn du nicht her oder she oder irgendwas sagst, aber generell ist das eher ein Neutrum. Aber ich finde das zum Beispiel eine viel größere Herausforderung. Ich finde, es gibt auch keinen guten Begriff für Bekannten. Mhm. Dann kommt eine Zwischenstufe und dann kommt der Freund. Also dann kommt das Wesentliche des Lebens.
Also gut, ich verrate euch jetzt, warum ich das gesagt habe.
Lass mich doch den Satz noch ganz kurz zu Ende sagen. Jan Vetter hat das immer als, oh Mann, oh Gott, ey. Ich bin erst 2 Jahre vor seinem Ableben zum Freund geworden. Vorher war ich ein
Bekannter.
Ein Buddy. Du hast es erzählt in einem Podcast. Sagte er zu dir, oh, Jo, hast du es dir noch gemerkt? Jo ist übrigens unser kongenialer Tonmann, der uns leider
ist
verlässt.
Geil, wie schnell ich diese alte Welt des Nicht-Freundes-Sein sofort verdränge.
Buddel? Nein.
Kuddel ja. War eine Zwischenstufe.
Okay, aber das ist auch ein Berliner Wort für Kleiner.
Ja?
Ja.
Weil das war ja in Hamburg. Ach so, aber das passt ja. Ja,
darf ich mal ganz kurz sagen, fragen, wie du mich immer nennst? Kleiner?
Ich sage immer die kleine Melzwurst.
Ja, oder
ich
Kleiner.
Ich hab neulich Timmy gesagt, das fand er gar nicht.
Timmy. Das kam aus nichts raus.
Aber ich finde die kleine Melzwurst ist lustig, ja, das weil ist das, ja, weil...
Sarah, was machst du in einem kulinarischen Podcast?
Kann ich dir sagen?
Also, das ist ja schon
ich rede gerade Wolken, über Würste.
Pass auf, um einfach, weil Sarah muss auch später zurück in die Uckermark.
Natürlich.
Dementsprechend haben wir heute auch ein bisschen Pressure, Tim. Ich habe mir was dabei gedacht, liebe Sarah und lieber Tim, warum ich diesen Gästen dieses Gästin-Wort am Anfang brachte. Ich wollte, dass wir genau darüber reden, was ihr gerade getan habt, um dann das Thema aufzumachen. Tim, Sarah, warum gibt es so wenige Frauen in der Spitzengastronomie? So, ja, ich weiß, dass du darüber natürlich direkt anfängst, die Nase zu rümpfen und zu schnarchen.
Soll ich dir was sagen? Jetzt darf ich mal, ich muss ja reingrätschen, weil sonst komme ich nicht zum Wort.
Bitte.
Der Punkt ist genau, dass...
Das
ist,
als ob das eine Sorge für
mich ist. Eine harte Sorge, dass ich versuche seit 15 Jahren reinzugrätschen. Ja. Deswegen mit dem Grund, warum ich Taekwondo gelernt habe. Also das ist wirklich so, dass es darauf ankommt, an welcher Richtung du stehst, in welche Richtung du schaust. Wenn du tendenziell in der schwächeren Position bist, ist dir die Position des Opfers oder der schwächeren Position durchaus vertraut und suchst nach Gerechtigkeit und vereinst dich dann mit anderen. Wenn du umgekehrt auf der Position des Siegers bist oder der Selbstverständlichkeit des Mainstreams, wie Herr Melzer in einem Kochkreis, ist natürlich der Blick auf Köchinnen oder nicht, Gleichberechtigung oder nicht, Gleichbezahlung oder nicht, ziemlich irrelevant, bis seine eigenen Töchter groß genug sein werden und er auf einmal als Vater mitkriegen wird, dass die gebasht, gemobbt oder schlechter bezahlt werden werden. Es kommt also immer auf den
als
Blickwinkel drauf
Vater,
an. Als
potenzieller Vater, der eventuell irgendwann mal Töchter haben wird.
Okay, ja, oder wenn er mal Töchter haben wird oder andere, ne, Kinder haben wird und eng ist mit kleinen Mädchen, dann wird er sagen, okay, auch als Patenonkel, hey, die wird jetzt schlecht behandelt oder hat nicht die gleichen Chancen und dann ändert sich auf einmal der Blickwinkel. Warum gibt's so wenig Frauen? Weil wir aus einer Generation kommen, wo das Kochbusiness, und korrigier mich, erstens sehr männerlastig, dominant war schon immer.
Du redest von Deutschland aber jetzt?
Nö, europaweit.
Okay.
Es gibt
nein.
In welchem Land sind denn
Italien?
Da?
Italien. Das ist eine komplette Nonnerküche.
Ja, zu Hause, aber nicht in den Restaurants.
Doch. Italien in Restaurants, nur Frauen. Das ist eine Nonnerküche, komplett. Das ist ganz spannend. Das ist
echt? Da habe ich andere Erfahrungen gemacht.
Deshalb ist diese Küche ja so schön, weil sie von Frauen dominiert wird. Das meine ich ernsthaft. Deshalb bleibt sie aber auch so schlicht und hat kaum Entwicklung, weil eben dieser ständige Penisvergleich, das Ding einen Ticken länger zu ziehen, als er eigentlich ist.
Ja, aber gibt's so denn den...
Sehr, ein sehr männliches Ding.
Ist. Aber gibt's denn den Penisvergleich, wir klammern jetzt italienische Nonna-Küche mal aus, Sarah, gibt's den Penisvergleich unter Köchinnen, so wie es den unter Köchen gibt?
Naja, normalerweise treffen zwei Köchinnen oder noch mehr weniger zusammen, weil es eben eine männerdominierende Domäne bis vor kurzem war. Und jetzt ist es einfach so, dass sich das schon geändert hat. Auch die junge Generation geht anders damit um und auch die Küchenchefs gehen anders mit ihrem Staff um, als es noch vor 30, 40 Jahren war. Das muss man schon sagen. Aber die Hierarchie, die Lehrer, die großen Köche waren einfach Männer und da musstest du dich hierarchisch sehr hart nach oben arbeiten und echt ein dickes Fell haben. Übrigens, meine Mutter, was ich erst vor ein paar Jahren erfahren habe, hat eine Kochausbildung gemacht in Deutschland im ersten Hotel des Hauses, im Deutschen Haus in Westfalen und hat dann aber aufgehört, weil sie echt arg gemobbt und sexuell belästigt worden ist, aber vor 60 Jahren natürlich, ja, oder vor fast 70, da war es noch rougher. Da musstest du echt dann schon wirklich echt hart dran sein und dann bist du dann schon mal in einer Küche, aber dann musst du dich ja erstmal noch nach oben arbeiten. Und normalerweise hat man festgestellt psychologisch, dass gleich zu gleich sich gerne promotet und unterstützt. Und das hat sich auch erst in der letzten Zeit geändert. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass so viele erfolgreiche Köchinnen Quereinsteigerinnen sind.
Also es gibt eine bekannte Köchin, du bist auf sie getroffen bei Kitchen Impossible. Du wirst sie auch kennen, Haya Molcho. Von den Deni-Restaurants. Und sie sagt, ein großer Fehler unserer Generation war, die Mutter in der Küche zu verstecken. Die Frau in Westeuropa wurde nie respektiert. Bei mir im Orient ist das etwas anderes. Es wird mehr respektiert. Die Küche, das gemeinsame Essen. Und sie sagt auch dadurch, dass Frauen dort zum Militär gehen und Männern richtige Ansagen machen, wäre das Frauenbild, vor allem aber auch in der Küche, ein komplett anderes als zu dem, was wir hier haben.
Das liegt aber daran, dass Israel ein sehr junger Staat ist und deswegen nochmal woanders eingestiegen sind als wir mit unserer kulturell-historischen Geschichte.
Ich würde sogar so weit gehen, du kannst gar nicht Israel sagen, du redest von Tel Aviv. Weil das Frauen mit Tel Aviv ein sehr modernes und mondänes ist. Das heißt, da ist wirklich extrem viel Gleichberechtigung vorhanden und da ist sogar, was heißt sogar? Da ist die Frau auch sehr oft der wirklich stärkere Part. Und zwar nicht irgendwie durch eine Quote oder irgendwas, sondern einfach, weil sie in das Bild komplett reingearbeitet sind. Aber fahren wir nach Jerusalem, da sieht's schon ganz anders aus. Das ist eine komplett patriarchische Stadt, wo auch für mich, das sich sehr unangenehm angefühlt hat, dass dort doch eine extreme Trennung ist. Also ich glaube, Haya darf da auch nicht ganz so mitreden. An der Stelle, und das meine ich jetzt nicht ihr gegenüber unverschämt, aber Haya ist keine Spitzenköchin. Haya ist eine sehr gute Köchin und Haya ist eine brillante Unternehmerin. Und ähnlich bin ich auch. Ich bin ja auch ich darf auch über Spitzengastronomie gar nicht so viele Worte verlieren.
Das bedeutet für dich, Spitzengastronomie ist ab einem Michelin-Stern?
Ich würde sagen, also wenn wir allgemein Spitzengastronomie reden, dann reden wir schon von einer Wertungsgastronomie. Und wir reden, es gibt so viele Frauen in der Küche. Bei mir im Laden, es gibt ein Bild, da war ich der einzige Mann, da waren nur Frauen da. Das waren allerdings relativ junge, relativ von der Position nicht in der Führungsebene, nicht aber, weil wir es verhindern wollen, sondern weil sie einfach früher oder später entweder die Entscheidung getroffen haben, sich aus dem Milieu zu verabschieden. Also sprich, sie wollten gar nicht mehr weiter in diesem Bereich arbeiten oder aber eben sich auch teilweise dann weiterentwickelt haben. Also weil gerade im Ausbildungsbereich bei uns, würde ich sagen, ist in der Kulinarik, also in der Küche, ist es 50-50. Die Abbruchquote ist bei den Mädchen aber sehr viel höher. Ja. Nicht höher. Also Abbruchquote meine ich mit nicht die Ausbildung abbrechen, sondern die haben die Ausbildung und dann gehen die mindestens noch ein, wenn nicht sogar zwei weitere Ausbildungswege, um sich zu positionieren.
Na, es gibt doch die Abbruchquote. Bei Frauen nicht hoch, ist auch bei nicht. Irre hoch.
Moment, bei dir ist sie nicht hoch und bei dir ist
sie irre
hoch?
Nein, allgemein ist sie irre hoch. Also statistisch in Deutschland ist sie irre hoch, die Abbruchquote vom Koch.
Also mit Abbruchquote meinst du, die haben alles fertig gemacht, die fangen zu arbeiten und dann
oder in der Ausbildung? Nee, ich meine, dass sie haben noch nicht mal zu Ende die Ausbildung gemacht, weil sie so hart ist. Oder weil Menschen eine falsche...
Naja, es ist... Halt in die Fresse, wenn du was falsch gemacht hast. Das ist hart.
Verbal oder auf allen möglichen reden wir Arten. Auch von Übergriffen?
Züchtigungen. Nein, das ist nicht mehr. Das ist... Vor 20, 25 Jahren hat mein Küchenchef noch ein richtig großes Messer nach mir geworfen.
Hast du irgendwas gelernt im Leben?
Oh Gott.
Ja.
Mama, Sarah und ich sind
Freunde. Ganz viel.
Nein, aber
du meinst eine staatlich ausgebildete, abgenommenen Abschluss habe ich nicht, lieber Tim, nicht mal einen Schulabschluss.
Das habe ich nämlich eben gerade in der Doku noch sehr lobenswert erwähnt, dass ich gesagt habe, das ist gut. Aber deshalb wundere ich mich gerade.
Nee, aber das ist ein bisschen Koketterie, weil du darfst nicht vergessen, ich habe in klassischen Restaurants...
Danke.
Eigentlich kochen gelernt erst. Also ich bin ja nicht von einer Privatköchin, die zu Hause mal Spaghetti gemacht hat, habe ich dann auf einmal ein Filmcatering mit 200 Leuten gemacht. Ich glaube, so geht das nicht. Wird vielleicht auch gehen, aber das halte ich schon für sehr leichtsinnig. Aber ich habe in den Restaurants, die Bombe waren, gelernt nicht nur von gelernten Köchen, von Tschechen und von Österreicher, sondern auch von meiner Stiefmutter, die eine klassische Autodidaktin war. Und weil wir bestimmte Dinge nur gemacht haben, habe ich große Lücken. Also es gibt Dinge, die kann ich nicht, weil ich sie nie machen wollte. Ich hatte immer den Luxus zu sagen, nee, will ich nicht kochen, will ich nicht lernen, will ich nicht machen, weil es schmeckt mir nicht. Ich kann aber jetzt nicht sagen, worin die liegen, weil wenn eines Tages Tim mich nochmal je auffordern sollte zu einem Kochwettbewerb, dann werde ich ihm jetzt nicht meine ganzen Karten in den Hand legen, obwohl ich fürchte, dass er mich schon so lange und so gut kennt, dass er das wahrscheinlich gar nicht braucht, die Info. Mhm.
Aber ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen, du hast in deiner Ausbildung einen Chef gehabt, der ein Messer nach dir geworfen hat?
Mhm. Ja, früher... Eben
nicht, weil sie eine Frau war, sondern weil sie Kacke gebaut hat.
Ja, weil ich wollte nur sagen, weil das... das Lustige war ja, ich war die Chefin.
Das ist
ich war die
lustig.
Chefin. Und
das
er
ist
hat,
ungewöhnlich.
Er hat... Ja, weil...
Okay, das Spiel kenne ich auch so. Obwohl, doch, kenne ich auch.
Manche...
Ja. Ich habe eine Ohrfeige bekommen vom Koch. Und ich war Küchenchef.
Oh Gott, das ist ja auch noch sehr deprimierend, weil eine Gewicht zu bekommen.
Nee, es war sogar ein Freund von mir. Also, okay. Der erzähle ich gleich. Aber entschuldige, ich wollte nicht... Aber erinnere mich gleich an die Geschichte. Fällt mir gerade ein. Da hat mir der Koch einfach eine geballert.
Gut.
Komm hier. Aber das siehst du, das sind also manchmal Umstände. Auch unter Cholerikern gibt es echt... Also, unter Köchen gibt es Choleriker... Und wenn die selber eine sehr harte Ausbildung gelaufen haben, wo sie getriezt worden sind, meine Köche sind zum Teil absichtlich verbrannt worden und solche Späßchen, dann glauben die jetzt, sie sind am Drücker und können das jetzt weitergeben an die nächste Generation, an die Schwächere. Und ich als Frau musste mich wirklich erst mal durchsetzen und erst recht als ungelernte Köchin von gestandenen Köchen, die auch zum Teil eben in der Sternegastronom gelernt haben, denen zu sagen, was sie zu tun haben, war natürlich schon etwas, wo ich wirklich also so fast körperlich schon mit meinen Schultern oder so in einer Kampfesstellung stehen musste und mich durchsetzen musste durch meine mentale Klarheit, sagen wir es mal so.
Ist das ein Bild, was du kennst aus deinen Küchen? Du hattest ja auch mal eine Küchenchefin in der Bullerei. Wenn du das hörst, was Sarah erzählt, ist das was, wo du sagst, das habe ich auch schon mal beobachtet, dass sich eine Frau im wahrsten Sinne des Wortes anders positionieren muss, um ihren Mann zu stehen?
Also ohne unhöflich sein zu wollen, Sarah ist ungefähr mein Alter. Das bedeutet, dass es noch eine andere Zeitrechnung ist. Das haben in den letzten Jahren wahnsinnig viel getan. Und als wir unsere Küchenchefin hatten, die hat es anders gemacht. Das war nicht mehr ganz so. Auch die Jungs waren, es gab den einen oder anderen, der mit der Weiblichkeit per se nicht ganz so klar gekommen ist, der dann auch mal gesagt hat, was soll denn die F-Punkt mir denn eigentlich erzählen? So, aber der ist sofort abgesägt worden. Aber grundsätzlich nein, nicht mehr. Außer die alten Zeiten, aber das ist nochmal die alten Zeiten, da musst du halt manchmal in einen Konflikt rein.
Und
Der war, ich sag mal, in den 90ern, ist bei dir auch ungefähr gewesen, oder?
Ja, es hat schon in den 80ern angefangen.
Gut. Aber das waren die 90er. 80er waren noch viel physischer. Die 80er waren ja physisch, ohne witzig zu sein. So, die 90er wurden ja physisch mit okay, Attitüde, weißt du, härter noch, also hat man das ja richtig zelebriert. Und dann kippte das aber irgendwann und ich glaube, dass die Zeiten halt auch definitiv vorbei sind. Also deshalb, lass mich mal davon reden, was früher so war. Also wichtig ist eine gewisse Erfahrung. Ich überlege gerade, wenn ich jetzt streiten würde mit einem Mann oder mit einer Frau in einer Küche, wie bepöbel ich den Mann und wie bepöbel ich die Frau?
Wer dich kennt, weiß, dass du keinen Unterschied machst. Aber
ich würde einen Unterschied machen. Und zwar in der Wortwahl für die Beschimpfung und auch vielleicht in der Nachbesprechung für die Wortwahl. Dann würde ich vielleicht sagen, die S-C-H-L-A-P.
M-P-E.
So. Hat überhaupt keine Aussage über irgendwas. Und bei ihm würde ich wahrscheinlich sagen, der W-I-X-E-R. So, und jetzt frage ich mich, welche Wahrnehmung ist vielleicht, allein da bin ich jetzt bei Wortwahl, ne? Dass man vielleicht mehr männlich beschimpfen sollte.
Aber die Frage ist doch...
Neutral beschimpfen.
Die Frage ist doch, würde Sarah zum Beispiel ihren Koch Wichser und ihre Köchin Schlampe nennen oder nicht?
Jep, würde sie.
Sagst du.
Aber nicht mehr, aber früher ja.
Also, nein. Also, ja. Also Schlampe habe ich nie gesagt, weil erstmal ist in Wien das Wort... Ja, aber Schlampe war nicht, ist das nicht das Gleiche, was die Deutschen meinen? Also zum Beispiel, meine Mutter hat oft gesagt, genau, unordentlich, ich war eine Schlampe. Das kann man ja heute nicht mehr sagen, also einfach schlampig, unordentlich. Insofern ist das nicht in meinem Kopf als
dann,
so.
Was ist denn das Pendant zu Schlampe?
Nein, ich weiß nicht, ich bin nicht so wahnsinnig gut im Beschimpfen bei...
Also kennt Tim einfach nur zu viele Schimpfwörter?
Er kennt, er ist sicher, er hat, ja, ich meine gut, er ist dann...
Beste Beschimpfung, die ich je gehört habe von meinem damaligen sozusagen Stiefvater, der war Segelflieger und waren wir auf dem Flugplatz und da hat er irgendwann und da gab es irgendwie einen Ärger um einen Stellplatz oder was auch immer. Und da drohte er mit der linken Faust sehr halbstark in die Luft und der war Lehrer, Pädagoge und sagte, Sie Weihnachtsmann. Und verkommt. Und ich stehe da so als 16-jähriger Halbstarker daneben und denke so, oh Digga, das hat es aber echt gebracht.
Dem hast du es gezeigt.
Ja, Weihnachtsmann.
Okay, aber trotzdem, Sarah, das, wenn du in der Küche persönlich werden würdest.
Alte Welt.
Ja,
okay. Also alte, ja, ist das wirklich ist alte Welt.
Also ich habe es jetzt dreimal versucht, nicht zu sagen, Tim, du redest ständig von der alten Welt. Dann möchte ich euch das Folgende fragen. 2018,
ja.
Das ist alles, aber nur keine alte Welt.
Ja, ja.
600 Gäste in Abendgarderobe, eine riesige Bühne mit Showküche, davor eingedeckte Tische für alle Gäste, ein Sechsgang-Menü, gekocht von 8-Sterne-Köchen, darunter nicht eine Frau. Wir reden von der Michelin-Verleihung 2018, moderiert von einem Mann. Es wurden, glaube ich, 2 oder 3 Köchinnen ausgezeichnet, die gleiche männlich anmaßende oder anmutende Kochjacke übergestülpt bekommen haben. Das heißt, im Finalbild standen gefühlt nur Männer da. Und das ist nicht die alte Welt. Erklärt mir das doch bitte mal. Warum geht es in der Sterneküche, selbst bei so einer Feierlichkeit, ich sag's provokant, so schwanzgesteuert zu?
Ganz einfach, es ist noch immer zum Großteil eine männliche Welt und das Kochmetier ist noch eine männliche Welt und diese Sternen-Lobhudlerei ist auch etwas sehr Männliches. Wie gesagt, du musst das wollen, du musst in Wettbewerb treten, du musst irgendwie auch, die meisten Sterneköche sind ja auch bezahlt oder gesponsert von Hotels und so weiter.
Entschuldigung.
Das heißt,
da
grunzt eine kleine Wurst im Hintergrund. Insofern ist das, wir haben noch nicht die Gleichberechtigung. Also wenn du darüber jetzt reden willst, über Gleichberechtigung, haben wir die schon? Nein, die haben wir noch nicht. Ist es viel besser geworden? Ja, es ist viel besser geworden. Gibt es jetzt auch vegetarische Oberbeleuchter beim Film? Ja, gibt es mittlerweile. Moment, undenkbar vor 30 Jahren.
Vegetarische Oberbeleuchter beim Film?
Ja, weil ich habe ja so lange Filmcatering gemacht. Da hatte ich so einen vegetarischen Tag mal eingeführt vor 30 Jahren. Die hätten mich alle mit dem nassen Lappen erschlagen. Weil die ganzen Arbeiter, Beleuchter und Oberbeleuchter und Dollyfahrer und so, die wollten einfach ein Lappen Fleisch und Sättigungsbeilage und gut ist. Und das hat sich schon alles sehr geändert, aber wir haben auch im Vergleich zu anderen Ländern wirklich viel weniger Probleme. Und da kann man auch sagen, heul doch. Trotz alledem haben wir noch immer nicht die Gleichberechtigung.
Es gibt eine Zwei-Sterne-Köchin und keine einzige Drei-Sterne-Köchin zum Beispiel.
In Deutschland.
Vielleicht können Sie es einfach nicht. Das ist wirklich mal einfach eine ganz provokante These. Vielleicht können Sie es einfach nicht.
Bitte, Tim.
Nein, ganz kurz nur. Das System erfüllen. Vielleicht ist das einfach, nochmal, nur weil es der Michelin ist, heißt ja nicht, dass der Michelin die Wahrheit über alles ausschüttet.
Aber es ist eure Währung.
Nee, es ist.
Ja, aber wie viele Frauen gibt es denn, die Testerinnen sind?
Ich habe keine Ahnung, ich kenne noch nicht mal einen Tester, die sind mir auch egal. Also mir wäre eine Testerin und ein Tester, scheißegal. Das ist einfach so diese Welt, das sind Parameter einer alten kulinarischen Welt. Wir reden vom Guide Michelin. Und der tut sich so schwer, überhaupt mal sich in irgendeine Richtung zu bewegen.
Dann müssten wir das doch jetzt hier nutzen und einfach mal dafür sorgen.
Wenn du mich ausreden lässt, dann würden wir auch an einem Punkt ankommen.
Das ist so passiert.
Du hast es vorhin gesagt. Oder ist es ein ständiger Schwanz? Es ist ein ständiger Vergleich. Es ist ein ständiger Wettbewerb. Es ist ein ständiger sich nach außen richten. Es ist ein ständiges sich vergleichen mit irgendjemand. Und ich bin 100% davon überzeugt, dass, warum auch immer, ich sag mal, eine Köchin, ein weiblicher Koch, diesen Wettbewerb nicht anstrebt, diesen Vergleich, die sucht die Befriedigung in ihrem eigenen Schaffen. Und das ist auch Politik und es gehört auch ein gesellschaftliches guck mal, ich könnte, das, oder respektive das, was ich jetzt gerade mache, ich bin ja medial nur dauerpräsent, weil ich auch bestimmte Spielregeln einhalte, weil ich bestimmte Kontakte pflege, hege, weil ich bereit bin, bestimmte Dinge zu machen. Nicht, weil ich immer nur das mache, was ich will, sondern ich sage, okay, wenn ich da hinkommen will, muss ich das machen. Wenn ich das mache, muss ich das. Also ich bin, das ist ein ständig bewegter Apparat. Und ich glaube, ich habe ja hier Frau Granditz kennengelernt und ich habe sie am Anfang als zickig bezeichnet.
Kannst du kurz erzählen, wer das ist?
Eine Zwei-Sterne-Köchin aus der Schweiz. Und ich fand die super angestrengt am Anfang. Und irgendwann habe ich gemerkt, nee, die ist ja genauso wie ich, nur ein weiblich. So, weil sie auf einmal gepusht hat, weil sie gegen angegangen ist. Und ich war das.
Ist das die lilahaarige?
Nee, das ist eine Köchin.
Ja, es gibt auch, ich habe nur gesehen, es gibt noch eine Köchin. Nee, und zwar Asman Khan.
War jetzt ein Spaß. Aber es gibt so wenige, die sich in diesem Bereich. Nochmal, wie viele Michelin-Sterne haben wir? 250 in Deutschland.
300.
Okay, 300.
Also
wie viele Köche gibt es in Deutschland? Das ungefähr 600.000.
Ja.
Da ist 300 nichts. So, und jetzt in diesem Bereich. Das heißt, es geht auch nicht jeder Mann geht in diesen Wettbewerb rein. Wir haben nur ein mediales Problem, dass wir ständig Spitzenküche nur als Spitzenküche akzeptieren, wenn es mit einem Satz zu beschreiben ist. Und das ist der Stern. Es ist der Löffel. Es ist die Wertung.
Oder es ist der Fernsehkoch.
Oder der Fernsehkoch.
Eben.
Aber die Spitzenleistung wird von so vielen Menschen in dieser in unserer Szene betrieben. Und da sind wahnsinnig viele Frauen dabei. Die haben nur nicht ganz die Eitelkeit wie wir Männer. Ich stecke mir eine Frauenfeder hinten in den Kopf rein und denke, ich bin Frau. Ich denke, ich habe das volle Ding. Ich bin.
Naja, ich gebe dir schon recht in dem, was du sagst. Nur ist es tatsächlich so, dass
Können wir das bitte Frauen technisch festhalten?
Was? Ja.
Da mache ich mir einen Klingelton drauf.
Ja.
Ich gebe dir recht in dem, was du sagst. Das habe ich in 15 Jahren
nur
Bekanntschaft.
Behalte den Gedanken bitte.
Nee, wirklich. Das habe ich in 15 Jahren Bekanntschaft. Währende Freundschaft, seiende Freundschaft zu Sarah Wiener. Noch nie gehört.
Also, da soll ich dir jetzt einen Klingelton draus
geben? Ja. Da mache ich mir einen Klingelton draus. Ernsthaft.
Wenn dir Sarah
antwortet
von ihrem Nokia.
Ich gebe dir recht. Ich gebe dir recht. Wirklich. Alleine dafür hat sich gelohnt. Wir haben abbrechen. Reicht. Ich habe alles eingefahren.
Heute Gastro ist offiziell
eingefahren.
Zu Ende.
Scheiß auf Bio und den ganzen Kram. Ich habe einen Klingelton.
Endgegner Wiener.
Ich gebe dir recht.
Endgegnerin.
Nur. Es ist schon so, dass es tatsächlich, dass Frauen auch viel schwerer raufkommen, weil sie, weil weniger loslaufen, weil es noch immer ein relativ asozialer, familienunfreundlicher Beruf ist. Das darf man auch nicht besser, weil es harte körperliche Arbeit ist, weil es Handwerk ist, das noch weniger machen wollen als vor 30 Jahren. Und weil es natürlich du dich gern Vorbilder hast und mit Leuten auch identifizierst. Und wenn das dann irgendwelche Prolls sind, die die dreimal so alt sind wie du oder die irgendwelche Choleriker, die mit Schöpfkellen herumhauen und mit denen du eigentlich nichts als junges Mädchen am Hut hast, dann animiert dich das jetzt auch nicht zu sagen, wow, geil, so möchte ich auch mal werden. Und diese Sterneköche ist ja nur ein Gebiet auf dem Riesenwelt der Kulinarik. Es ist ein einziges kleines Land auf der Riesenwelt und das erhält ziemlich viel Aufmerksamkeit. Zum Teil ist es die Hochkulinarik, was ich wichtig finde, weil die inspiriert ja auch die ganzen anderen Teile der Kulinarik. Nur ist es natürlich auch in gewisser Weise ein manipuliertes Kochgeschehen, wenn du überall in Europa, überall auf der Welt herumreist und die Sterneköche besuchen gehst. Also ich finde zum Beispiel, die besten sind die Ein-Sterne-Köche. Ja, da gibt's wirklich viel, viel Unterschied. Aber wenn du in 2, 3 gehst, ist meine Erfahrung, findest du das eine oder andere immer das Gleiche. Also da geht's dann darum, jeder glaubt, der ist so wahnsinnig kreativ, kopiert aber nur irgendwie einen Stil, den er in Kochbüchern oder in Kochshows gesehen hat oder in auf tollen Fotos und macht dann allein diese Seuche von Punkten an Soßen.
Ich finde, Sarah ist so dermaßen der Elefant im Porzellanladen. Sarah macht es einem so einfach, sympathisch zu erscheinen. Ich höre dir zu und...
Weil du der Soßengott bist.
Nein, ich höre dir zu und nur aus Rettung, sage ich wirklich. Ich weiß exakt, was du meinst. Aber nicht alle sind gleich. Also es ist auch da, es gibt eine pack's mal eher in die Richtung, das, was derzeitig als positiv bewertet wird und wo sich kreative Menschen versuchen nachzurichten, um eventuell eine gewisse Anerkennung zu bekommen, sprich den Applaus oder so. Weil es ist nicht die Idee der Köche, es ist nicht das Prinzip der Köche. Die Menschen, die versuchen gerade auf diesem Niveau zu kochen, sind manchmal auch gezwungen, bestimmte Parameter einzuhalten, um dahin zu kommen, was sie erreichen wollen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also kein Koch macht freiwillig 37 Punkte auf den Teller. Mhm. Ich kenne keinen. Also ich wüsste nicht, warum.
Weil es körperliche Anstrengung ist? Oder?
Nee, weil es schwachsinnig ist. Ganz simpel.
So 64 Steps für ein Dessert. Ja. Ja, 64 Steps und Hisch und Tusch. Und das Irre ist, es schaut eigentlich ganz oft gleich aus. Und was mich,
aber also so ein ich will gar nicht sagen, zum Beispiel, dass ihm das richtig was gibt, wenn er...
Warum war der eigentlich noch nie zu Gast?
Ich könnte jetzt die Wahrheit sagen, das wäre aber blöd. Und deswegen, ich weiß es nicht.
Er macht doch nicht öffentlich, dass ich nicht hier haben will.
Nein. Er wird noch kommen. Tim Raue zum Beispiel sagt ja immer wieder, dass er das wirklich lebt und es liebt, sich Stunden, Tage, wochenlang mit irgendetwas zu beschäftigen, um am Ende des Tages irgendetwas, um es in deinen Worten zu sagen, zusammenzuwichsen, was richtig Bam hat. Und du sagst jetzt...
Nee, das finde ich total cool. Ich mag das, dass es diese Unterschiede gibt. Es gibt die Apothekerköche, es gibt die Briefwagenköche. Naja, es gibt diejenigen, die wirklich mit der Pipette und mit dem Skalpell und mit dem 90-Grad-Winkel Origami aus Petersilie falten und eine tiefe Befriedigung darin schaffen, ein Kunstwerk zu kreieren oder eine neue Maracuja-Austern-Sesamsoße an Blutwurst-Bananen-Chapati. Und dann gibt es einfach Köche, die hauen 3 reife Zutaten in den Topf und sagen, das muss gut riechen, ich will was Krachendes in meinen Zähnen haben und ich muss erkennen, was ich esse. Ich gebe zu, ich gehöre eher zu den 3 Ingredients-Köchinnen, die da gern klar und einfach und ich bin so eine genannte Basisköchin, wenn ich mich definieren müsste. Aber es braucht alles. Es braucht diese Art von Kulinarik, die Blüten treibt oder die komplett genau ist oder die dann eben auch ungenau ist. Und dann braucht es einfach die Handwerkerinnen und Handwerker und dann braucht es einfach die Muttis und Omas, die ihre Erfahrung haben. Niemals kannst du so gut einen flaumigen Topfenknödel machen, wenn du den nicht schon 1000 Mal gemacht hast.
Die Frage ist ja, fing an, warum gibt es so wenig Frauen in dieser
Spitzengastronomie. Übrigens, wenn man das googelt.
Ganz einfach, nur ganz kurz. Vielleicht wollen die auch einfach nicht. Vielleicht vermissen wir irgendwas. Also ich nicht. Es ist mir doch egal, von wem das Essen gekocht wird.
Ja.
Vielleicht, also Gibt's da irgend, also hast du den Eindruck, dass Dinge, oder Sarah, ne? Mhm. Hast du den Eindruck, dass Dinge verhindert werden aufgrund von Weiblichkeit? Soll heißen, meinst du, es gibt irgendeine brillante Köchin gerade auf der Straße, die nicht rausgepickt wird, die nicht belohnt wird, die nicht anerkannt wird, nur weil sie eine Frau ist? Weil dann fängt ja für mich erst das Negative an. Aber vielleicht haben die
gibt's.
Ich glaube schon, dass es schwieriger ist. Ich glaube auch, dass es kein Zufall ist, dass es so wenig erfolgreiche Fernsehköchinnen gibt. Und ich glaube auch, dass...
Das hat anderes damit zu tun, dass Humor und Garstigkeit bei Frauen anders wahrgenommen wird. Das hat aber nichts damit zu tun, dass sie es nicht können und dass man sie nicht will.
Ja, aber das
Dein
ist...
Ruf, du bist zickig, oder?
Ich?
Ja, allgemein. Also ich, wenn man dich jetzt negativ...
Sie sagt zumindest über sich selber, wenn ich dich rezitieren darf, dass du eine Emanze bist.
Ja, aber das ist ja schon, Emanze zu sein, hat ja nichts mit Zickigkeit zu tun.
Aber es ist ja so oft in der Wahrnehmung.
Also, dass ich mich in einer Beziehung befinde, ist kein Geheimnis. Wenn ich meine Partnerin als zickig bezeichne, leck mir am Arsch, nimm die Hände in die Beine und renn raus. Mhm. Ich darf das Wort nicht sagen. Aber du giltst allgemein als zickig.
Ich?
Ja, genauso wie ich vielleicht prollig bin.
Was? Also, ich gelte das
als
zickig?
Als Beispiel. Nur als, also für die breite Öffentlichkeit, würde ich schon sagen.
Echt?
Ja. Aber du bist nicht zickig, du stehst nur ein für die Dinge, die du denkst, aber...
Das ist lustig, weil ich hätte mich nie als zickig, aber vielleicht ist es eine Definitionsfrage. Ich glaube schon, dass ich anstrengend sein kann Quatsch. Und dass ich laut bin und extrovertiert und dass ich meinen eigenen Kopf habe und dass ich dann auch mal, wenn du meine Meinung wissen willst, dann sage ich dir die auch unverblüht. Aber zickig, dachte ich, ist eher so ein Verhalten von widerständig zu sein, nur um wahrgenommen werden zu wollen oder um zu sagen, eigentlich per se eine Anti-Haltung, um sozusagen eine Bedeutung zu erlangen. Und das finde ich ist ja bei mir gar nicht.
Zickig bist. Ich sage nur, wenn man jetzt, nimm mal die Negativbeispiele über die ganzen Köche in der Öffentlichkeit. So, Johann Lafer.
Negativ? Also typischer Apothekenkoch. Also für mich, manche sagen, das ist der Vorteil. Das ist ja auch eine Sache. Johann ist einfach ein sehr traditioneller... Also ich bin mit Johann, so wie du, befreundet. Das fällt mir...
Spießig.
Schwer.
Er ist der Kochspießer.
Schubeck. Okay. Oh.
Ja, Moment, du sagst Kochspießer, aber sagst du das
nee,
auch?
Nee, ja, das ja, ist...
negativ. Ja. Nicht, dass ich das so empfinde, aber eine Kategorie in der negativen Ebene. Das ist der spießige Koch. So, Alfons Schubeck.
Alfus, würde ich sagen, hat, glaube ich, ist also der...
Der Gewürzkasper.
Der Gewürzkasper. Okay, na dann mal weiter. Rainer Sass?
Rainer Sass, Dampfplauderer.
Du willst jetzt aber nur...
Ich versuche gerade, was zu erklären. Also ich arbeite nicht dran.
Hensler?
Matthias Schubser.
Matthias Schubser?
Ja.
Ich habe Matthias gegessen, aber der macht mir gar nicht.
Echt? Poletto?
Da fängt's an.
Mhm.
Was?
Für mich negativ, wenn man ihr was vorwerfen kann, ist ein bisschen Teflon. Es haftet nicht so wirklich was an. Weißt du, was ich meine? Also so richtig weiß man nicht, wofür sie steht.
Tim Melzer?
Na, der Proll. Ohne Wenn und Aber. Ich bin der Prolet.
Die Wiener?
Die Zicke.
Echt?
Ja. Genau das meine ich. Alles ist so der Koch, 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 Koch. Irgendwie so. Bei mir ist auch der Proll, weil ich auch nicht so sehr fürs Kochen stehe. Aber bei dir wird man so ein Ticken persönlich, weil du einfach nur einen Charakter
Okay, wie nimmst du es, wenn dich jemand Proll nennt?
Ich total fein.
Und wie nimmst du es, wenn dich jemand Zicke, haben wir eben gehört, du bist verwundert und glaubst du es nicht?
Ja, ich habe einfach ein ganz anderes Bild von einer Zicke. Aber ich meine, Tim wird das schon wissen. Ja, aber ich glaube, er tut damit auch natürlich hausieren und spielen. Ja, weil Tim ist in real life sehr intelligent, sehr damit. Empathisch.
Hör auf damit, ich habe einen Ruf zu verlieren.
Und was ich ja auch an ihm so mag und sehr feinfühlig. Und das würdest du mit dem hinlänglich, mit dem Etikett Proll natürlich gar nicht verbinden, so auf den
das
ersten.
Würdest du mit dem Etikett Tim Melzer nie verbinden.
Naja, jeder, der dich...
Sensibel, intelligent. Das ist so, und alle so jetzt... Wer? Was das denn?
Ja, der dich, jeder, okay. Der dich kennt.
Also ich glaube, die Frage wird man nie beantworten können. Die Frage ist halt eher von wegen, was könnten wir tun, damit sich das ändert? Also, und dafür brauchst du kein Problem zu erkennen, sondern wie könnte eine Welt aussehen, damit in Zukunft, und wir reden jetzt nicht von bestehenden Faktoren morgen zu ändern, aber in den nächsten 3 Jahren, weil das ist eine, ich glaube.
Weißt du, Tim, jetzt wo wir darüber reden, als wir gekocht haben zusammen am Freitag, war das schon so, dass ich manchmal mich wirklich gemobbt gefühlt habe.
Wie, da sind die vier. Freitag zusammen gekocht?
Ja, wir haben immer Freitag im Fernsehen gekocht,
ach so,
im ZDF.
Okay, ich dachte jetzt.
Jahrelang. Und oft sind da die vier Männer Schulter an Schulter, wie die Buddies, sind sie eng zusammengerückt und haben sich umarmt und ich stand ihnen alleine gegenüber.
Niemals schon. Das ist in 2 Sendungen passiert, ich war dabei und bei der einen war ich noch nicht mal Gast, ich war nur der nächste Gast, es ist nie passiert. Es ist immer nur bei dir so angekommen.
Nee.
Vielleicht hatten sie auch Angst, eine Frau zu berühren und die findet das...
Nee, das
also,
war...
Also das wäre jetzt mein...
Entschuldige.
Das wäre jetzt mein
erster Gedanke. Nee, Tim. Also ich mag viele Fehler haben, aber dass ich nicht empathisch bin oder Körpersprache lesen kann und weiß, wie das gemeint ist, auch wenn ich dann noch einen Ticken drauflege vielleicht oder so. Nee, das war schon öfters so. Ich meine, das weißt du ja auch, dass das... Ich kann das auch in gewisser Weise verstehen, weil ich die Einzige war auch, die jeden gern eine mitgegeben hat, ohne Rücksicht auf Verluste. Aber nicht aus Bösartigkeit, sondern einfach, weil ich mir das so gedacht habe und nicht verstanden habe.
Ihr seid euch auf Augenhöhe begegnet, aus deiner Sicht.
Aus meiner Sicht war ich auf Augenhöhe, aber ich glaube, aus der Sicht der Jungs war ich... irgendwie eine schon ein bisschen eine Bedrohung in gewisser und sowas Komisches, weil vor 15 Jahren kam da so eine nette, sonnige Österreicherin erstmal und dann verteilt die erstmal so ein paar Watschen, was schon echt wahrscheinlich für die Jungs unangenehm war, weil ich wäre doch so ein nettes, gut aussehendes Mädel und dann nicht gelernt. Ja, die Einzige, die keine Kochschuhe hatte zu der Zeit, ey, was macht die hier eigentlich in dem Olymp der Superköche? Also so unbewusst
Habt
alles.
Ihr so in der Jungskabine geredet?
Naja, er wahrscheinlich nicht.
Nee, das ist eben wirklich jetzt, und ich höre ja zu und an der Stelle würde ich das gar nicht humoristisch abwatschen wollen, weil es war nicht so und es war wirklich zu keinem Zeitpunkt. Es war, sie hat sich teilweise, also du hast dich teilweise ins Abseits gespielt, indem du versucht hast, auf einem Spielfeld mitzuspielen, was dir nicht zustand. Ich hatte aber genau das Gleiche. Nochmal,
Aber wer hat denn das Spielfeld und die Zuständigkeit für das Spielfeld, darauf spielen zu dürfen, verteilt?
Das Thema Kochen.
Ha.
Einfach das Thema Kochen.
Wirklich
ganz,
jetzt?
Ganz
ach,
das Thema. Nein, aber nochmal.
Nein, aber das ist
nein,
genau
Sarah
die Frage,
gerade,
nicht das Thema
Sarah
Kochen,
nicht
Tim.
Versteht, dass
nicht?
Wir...
Natürlich
ja, aber
nicht.
Aber schau mal, aber es ist ja
Sarah
eigentlich perfekt,
ich,
ihr redet über das Gleiche, aber habt komplett unterschiedliche Ansichten.
Das meine ich ja, deshalb es geht gerade nicht mehr um Humor. Das Sarah und ich, wir waren technisch gesehen die beiden Vollkatastrophen. Aber wenn ich einen Kartoffelsalat gemacht habe, dann bin ich nach vorne gegangen und habe gesagt, quatsch mich nicht voll. Publikum, was ist geiler? Stopfleber oder Kartoffelsalat? Und
aber
so,
war ja, aber,
nein, ich habe verstanden.
Moment, das war ja auch nicht immer so. Vorhin hat mir gerade dein Freund Jörg erzählt, der Schmeckt nicht, gibt's nicht produziert hat, dass du, man mag es kaum glauben, in deinen ersten Gehversuchen als Fernsehstar-Koch nicht in der Lage gewesen bist, bei und bitte loszulegen, weil du eher schüchtern, zurückhaltend und nicht wusstest, was zu sagen.
Die Kameraleute haben Wetten auf mich abgeschlossen, wie viele Takes ich brauche, um nur zu sagen, Achtung, hallo, Mein Name ist Tim Melzer, genau. Und ich zeige Ihnen heute wieder, wie man mit viel Fantasie und wenig Zutaten tolle Sachen
dann
kochen kann.
Du das, ja.
Heute stehe ich nicht alleine in meiner Küche, sondern ich habe nicht nur meine bezaubernde Assistentin, sondern ich habe noch einen ganz besonderen Gast.
Er hat was gelernt.
Und der kann sich gemeinsam freuen mit Ihnen und mir und uns allen irgendwie. Und in den nächsten 20 Minuten wird es richtig lecker. Ich mache heute Kartoffelsalat.
Und 5 Jahre und später sagst du noch, schlotzig oder essig?
Ja, und früher und vorher war es so, so richtig Sperre, ne? So. Hallo, mein Name ist Tim. Oh, fuck off! Und es gab, ich glaube, ich habe diesen Satz teilweise bis zu 40 Mal machen müssen. Und irgendwann haben wir auch teilweise gesagt, komm, den hängen wir hinten nochmal ran, der kommt aus diesem Loch. Ich habe nur. Das war schlimm.
Aber da musst du es doch doppelt verstehen können, warum eventuell.
Ich verstehe das. Ich will nur sagen, aber es war nicht so. Es geht nicht darum, wie man die Wahrnehmung
hat. Aber jetzt muss ich dir was sagen, Tim, weil das ist eine subjektive Wahrnehmung, weil tatsächlich habe ich ganz oft nach meinen Sendungen ganz viele Mails von Frauen erhalten, die gesagt haben, eine Unverschämtheit, wie die dich behandeln, diese Arschlöcher, diese Frauenfeindlichen. Also wenn das meine ganz einzige Wahrnehmung gewesen wäre, muss ich sagen, hoppala, wie kommt's dann, dass wildfremde Leute mir Mails schreiben und Briefe und gesagt haben, es ist unmöglich, wie die dich bashen.
Ja, verstehe ich. Und es stimmt einfach nicht. Ich habe dasselbe Problem bei Kitchen Impossible, dass wenn ich gegen eine Frau antrete, trete ich nicht gegen eine Frau an, ich trete gegen einen Gegner an. Und ich begegne diesem Gegner, egal ob er...
Ja, aber du bist eine Ausnahme, du bist eine Ausnahme.
Nein, aber es ist ganz wichtig. Und ich begegne diesem Gegner, weil ich ihn zerstören will. Das ist Kitchen Impossible. Auf Augenhöhe. Und Augenhöhe bedeutet verbale Erniedrigungen, Aufgaben, die richtig mies sind, die irgendwie, also wir wollen uns provozieren.
Das ist was anderes.
Nee, pass auf. So, also gerade bei dem Thema, wenn ich gegen Maria angetreten bin, als ich gegen Meta angetreten bin, als ich gegen... Nee, bei Haya ging es, weil die hat mich gekriegt, als ich gegen Tanja angetreten bin. Das war so unfair, gegen eine Frau sowas zu machen.
Nein.
Ja, die Frauen, ganz viele. Und wenn ich nochmal, wenn ich gegen Tim Raue antrete, dann gibt es Applaus, und zwar Laola-Wellen, wenn wir uns gegenseitig anpumpen.
Ja, aber ich das ist was anderes.
Selbstverständlich. Ich würde nicht verbal so dermaßen angehen.
Ja, aber Tim, das war ja gar nicht. Wenn ich angegangen wäre, direktamente, wäre das ja was anderes gewesen.
Wurdest du einmal.
Dass du die angehst oder mich auch angehst, das ist ja Sport. Das ist ja witzig. Und das ist ja auch nie, weißt du, es gibt einen Angriff, wenn man jemanden mag, dann kann man den auf eine lustige Art beleidigen und der andere weiß, es ist jetzt als Beleidigung gemeint, aber du willst den nicht wirklich kastrieren oder so, eine Dongen, dass der nicht mehr aufsteht. Und dann gibt es noch einen nonverbalen oder einen subjektiven Angriff, der einfach bösartig ist oder der zum Beispiel, du gehst wohin zu einer Speise und kostest und dann fragt dich der Moderator, na, wie hat's geschmeckt? Und du schaust nur in die Kamera und lächelst dann so, ja? Also dann hast du nicht einmal irgendwas gesagt, aber du hast den anderen, von dem du das gerade gekostet hast, ruiniert, weil der sich nicht mal wehren kann, weil du ja nicht mal was gesagt hast. Das ist eine Art, also zum Beispiel, wenn du sagst, jetzt kann sie schon wieder nicht kochen, jetzt was hast denn da irgendwie, woher hast denn, wer hat denn das für dich da irgendwie oder so, dann kannst du ja reagieren und Spaß draus machen oder es gleich zurückschießen. Mhm. Ja, aber wenn sich dann ein paar zusammentun und du weißt, dass das auch war, hast du mir selber erzählt, die vor der Sendung gesagt haben, ey, wir werden sie jetzt fertig machen, wir sagen, alles ist scheiße, schon vor der Sendung, dann ist das, was ist das? Dann aber ist das schon eine Art Mobbing.
Sarah, nicht übertreiben, also nicht, wir sagen, alles ist scheiße, wir waren in der Erwartungshaltung, dass alles scheiße ist.
Nee, du hast mir das anders erzählt.
Nein, pass auf, aber es gab in der Tat irgendwann eine Situation, wo man auch... Also nicht ich war wirklich nicht dran.
Ja, ich weiß, dass du das nicht weißt.
Schon kommen jetzt, da zeigen wir eben mal, wo der Hammer hängt.
Aber im Prinzip ist das ja absolute Bestätigung von dem, was allgegenwärtig die die Meinung ist von außerhalb, dass Männer dann genau so mit einer Frau umgehen.
Naja, weißt du, das ist
mal Sarah ist im klassischen Sinne keine Frau.
Nee, wir nehmen
Sarah ist wettbewerbsfähig. Sarah ist in der Lage, mit uns in den Boxring zu steigen. Sarah ist kein Opfer. Sarah ist kein niemanden, wo man ein beschützendes Ding drüber auch.
Das heißt,
Sarah,
wenn ich nicht hart bin, habe ich in der Küche nichts verloren.
Sarah ist eine von uns.
Das heißt, wenn ich nicht hart bin, habe ich in der Küche nichts verloren, egal ob Mann oder Frau. Kann man das so sagen dann?
Kommt drauf an, in welcher Küche und mit wem. Heute ist es anders. Wir reden wirklich von
Mauerton. Es kommt drauf an, nochmal, betrachte mal die Gastronomie wie so ein Spiele-Set. Also wo Mühle, Mensch ärgere dich nicht, ein bisschen
Malefiz.
Fang den Hut, Malefiz, all diese Dinge gibt's ja, ne? So machst du auf. Und es ist alles ein Spiel. Und vielleicht, ich konnte früher ganz gut Mühle, ich kann überhaupt kein Backgammon, also nicht wirklich gut. Schach bin ich eine Katastrophe, fang den Hut, yippie-yay, da bin ich aber Meister drin.
So, Backgammon musst du lernen.
Und so musst du die Gastronomie auch ein bisschen sehen. Wenn du aber in irgendeiner Art und Weise spielst, nicht glänzen kannst, nicht über die Fähigkeiten verfügst, und damit meine ich nicht das Kochen, ich meine nur das Spiel.
Dann machst du es nicht.
Dann musst du aufpassen, wo du reingehst. Also wenn ich jetzt anfangen würde, in die Ritze auf dem Kiez zum Boxtraining zu gehen, glaub mal, dass ich nach 30 Sekunden so viel Staub schlucken würde, weil ich immer noch meine große Fresse habe, weil ich immer noch nicht akzeptieren würde, dass ich bald 50 werde, weil ich immer noch nicht akzeptieren kann, dass ich sportlich eine Vollkatastrophe bin, weil was eins funktioniert bei mir, mein Mundwerk. Mhm. Und das wird nie aufhören. Mhm. Und ich pump raus und der haut mir eine rein und dann liege ich am Boden und sage, aber wir hätten ja nochmal.
Eigentlich habe ich gewonnen.
Du hättest ja nochmal was.
Ich habe dich provoziert.
Und so muss man, glaube ich, auch ein bisschen Küchen oder generell.
Aber du verschaust, dass es sehr viele junge Mädchen gibt, die wirklich die ganz anders aufgewachsen sind. Und du brauchst ja auch eine gewisse Reife, eine gewisse Erfahrung, eine gewisse Kutzpe, auch ein gewisses Training, um dann dagegen zu halten. Und wenn du behüteter aufgewachsen bist, dann kann das schon traumatisierend sein. Siehe meine eigene Mutter, die ja auch kein Schwächling ist, die dann völlig überfordert war von den sexistischen Witzen, Anspielungen oder Übergriffen. Wenn mir das heute passieren würde, dann würde ich grinsen und einen blöden Spruch zurückmachen oder dem irgendwie eine über den Schädel hauen. Ja?
Wenn du es in deiner Küche hörst, im Vorbeigehen?
Also wenn ich das höre, würde ich sofort einspringen, weil ich als Frau sowieso das nicht dulden würde und weil ich weiß, weil ich schon gesehen habe, dass junge Mädchen geweint haben in der Garderobe, weil sie sich schon für viel weniger bedroht gefühlt haben. Und ich weiß noch, als ich jung war und Catering gemacht habe, als der Beleuchter dann zu mir gesagt hat, na Mädel, was machst du denn, wenn du heute schwanger nach Hause kommst? War ich sowas...
Dich verklagen auf Unterhalt!
Weißt du, war ich sowas von... Mir ist überhaupt keine Antwort eingefallen. Ich war irgendwie, was will der denn von mir, der Trottel? Ich koche hier nur, was und alle, seine ganzen Body. Und ich bin mir.
Ist das so noch?
Naja, nein, das war vor 30 Jahren. Okay, weißt du?
Ja.
Und es ist aber schon so, dass ich manchmal, also ich habe unlängst ein junges Mädchen bei einer anderen Dings weinen gesehen, weil sie durch Worte sich so verletzt gefühlt hat und nicht wusste, wie sie da reagieren kann. Nicht jedes Mädchen ist so eine taffe Nuss oder so wahnsinnig schnell in der Antwort.
Ich wollte gerade fragen,
auch nicht
was würdet ihr denn eigentlich machen, wenn dein Beikoch Tim ist hinten in der Kammer und weint? Und du gehst hin und fragst, was ist mit dir los, Franz? Und dann sagst du, die Franzi, das ist meinetwegen die Chefin von der Patisserie, die hat mich beleidigt und das hat mich wirklich traurig gemacht.
Dann gehe ich zu ihr hin und sag, mach das nicht.
Und also dann würde man nicht sagen, bist ein Mann, steh mal auf und so.
Nee. Weil ich weiß, was verbale Beleidigung verursachen kann. Ich weiß es. Und wir hatten lustigerweise neulich ein Beispiel bei uns. Einer der Köche... Oh, jetzt muss ich aufpassen. Einer der Köche erweckte den Eindruck, dass er mit einer Mitarbeiterin aus einer anderen Abteilung was hatte. Erweckte den Eindruck im Sinne von, die ist ja nicht nur wegen ihrer Qualifikation nach oben gekommen. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen dieses Ding. Und dann dachte er, du Digga, das ist so uncool, was du gerade sagst. Das ist so nicht lässig. Und dann habe ich gedacht, hast du sie gebumst? Ja oder nein? Also, den habe ich ja nicht gesagt. Er hatte recht, er hat es ja nicht gesagt. Er sagte nur so, die ist auch nicht nur wegen ihrer Qualifikation. Und da habe ich gedacht, okay, da sind wir wieder in der alten Welt. Und das war ein junger Mann. Aber es ist so wichtig, dass man in dem Moment reingeht, dass man sofort interruptiert, dass man überhaupt nicht mehr zulässt. Und mir ist es nach wie vor egal, Mann oder Frau. Ich finde es auch ordinär und vulgär, wenn mittelalte Frauen aus dem Tennisheim Markus Schenkenberg sehen und sagen, oh, da würde ich aber jetzt gerne, weißt du, so, das finde ich auch ganz schlimm.
Mit dem würde ich gerne mal Mixed spielen.
Ja, aber genau so solche Aussagen irgendwie so. Und wenn die
ich glaube, Männer finden das auch nicht witzig.
Das erkennt man den Jungen. So, da kotze ich genauso im Strahl, weil ich das auch dumm finde.
Aber lustig, dass wir jetzt bei diesem Thema gelandet sind, weil weder
ist ja Sarah Wiener, keine Kulinarie, ich verstehe schon.
Kannst du bitte einen Schlag auf den Hinterkopf geben?
Es gibt,
der Tisch ist
natürlich, es gibt natürlich.
Nur ganz kurz, bist du extrem kurz?
Ja.
19 und du musst.
Ja, ich, okay. Will unbedingt, weil sonst muss ich wieder. Komme ich so spät und ich muss ja noch dann mit dem Auto nach Hause fahren.
Wir können natürlich auch.
Fährst du nach Hause oder?
Ich fahre mit dem Zug. Ich fahre mit dem Zug nach Hause und dann mit dem Auto vom Bahnhof nach Hause.
Das ist wie weit?
Nicht so weit.
Okay, dann können wir auch einen Fahrservice organisieren. Nur wenn du Lust hast. Also, lass mal diese Frauendiskussion so ein bisschen zu Ende bringen. Nicht, weil wir sie gelöst, nicht, weil wir sie geklärt haben, sondern ich glaube, es ist ein Ich finde, Sarah hat vorhin was ganz Schlaues gesagt. Habe ich das
gerade? Oh, kann ich das bitte als Klingelton haben?
Das geht, ja, könntest du gerne haben, aber was hast du denn eigentlich?
Will ich
Nokia
zurück?
5110.
Das ich habe es extra so.
Das geht nicht.
Dass wir eigentlich gar keine Meinung haben dürfen, weil ich nie betroffen war, weil ich das noch nie aus der Sicht des Opfers gesehen habe und deshalb gebührt es uns nicht. Wir können nur sagen, hey, vielleicht tun wir Dinge falsch, aber vielleicht sind sie gar nicht mehr so gemein. Vielleicht ist es nur ein anderes Verhalten, aber die Wirkung, die wir dadurch erzielen, wollen wir gar nicht mehr erreichen. Aber wir dürfen eigentlich darf ich zu dem Thema keine Meinung haben. Ich kann nur sagen, ich, Tim Mälzer, und ich glaube, ich spreche für einen Teil einiger Menschen in der Kulinarik, in der Gastronomie, haben dieses Denken schon lange nicht mehr. Und wir freuen uns, wenn wir herausgefordert werden, und es geht um Herausforderungen, um Menschen mit Qualifikationen an eine Position zu bringen.
So political correct.
Nein, aber ich meine das
ja, ist nicht so. Ja, ich sagte nur, die Wirklichkeit ist schon noch, auch in der Politik, wo so viele Männer sind und so viele alte weiße Männer, und da geht's ja dann weiter mit der Diskriminierung oder mit dem, sagen wir mal, mit denen, die nicht wahrgenommen werden. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel auch Westen und Osten. Ja, also der.
Jetzt machen wir einen kurzen Cut. Okay. Also, wir haben einmal kurz diese Frauendiskussion, haben wir einmal durch.
Ja, ich habe ein Schlusswort dafür für euch. Ob Frauen oder Männer besser kochen, ist letztendlich weniger wichtig als die Forderung nach mehr Gleichberechtigung in der Spitzengastronomie. Das wird zwar nicht gerade die Welt verändern, aber vielleicht die Spitzenküchen dieser Welt etwas demokratischer und die Arbeitsbedingungen für alle etwas menschenfreundlicher machen. Das kommt auch den Männern und den Gästen zugute.
Und den Frauen.
Und natürlich, also ein bisschen provokant geschrieben, aber unterm Strich macht das doch eigentlich einen ganz guten Punkt, dass man eventuell hier das Rad gar nicht neu erfinden muss um die Gastronomie oder um das Kochen, sondern dass es einfach um ein gleichberechtigtes, auf Augenhöhe stattfindendes Miteinander geht. Respekt.
Ist ja überall so.
Genau.
Nicht nur in der Gastronomie.
Gott.
Dann hätten wir Kack-Schlusswort.
Überhaupt, das ist gar kein
von wem ist das denn? Das würde mich
das
noch interessieren.
Das habe ich auf einer
Fanta-Flasche auf dem hinteren.
Es war Mezzomix. Es war Mezzomix. Ja,
das
und dann
ist gerade ganz modern.
Und dann haben wir ja natürlich noch Clemens Tönnies, über den wir reden können, mit allem, was dazugehört.
Darf ich noch eine Sache?
Ja, du, das ist dein Podcast, tu, was du willst.
Sarah Wiener, deine Welt. Du, also Sarah Wiener, für die Herrschaften, die Sarah nicht kennen, sie ist eigentlich eine Köchin. Sie ist eigentlich auch eine Fernsehköchin und sie ist eigentlich eine, ich sag mal, philosophisch motivierte, nachhaltig denkende und agierende, manchmal bis zum innervierenden agierende Person. Und sie ist in die Politik gegangen, vor ungefähr einem Jahr.
Richtig. Die Berufspolitik. Politisch war ich ja schon vorher tätig, so ernährungspolitisch.
Dann ändere das Ganze doch. Du kannst doch Politik machen jetzt. Du könntest doch bestimmen.
Du, witzigerweise bin ich in einer Partei, die genau dafür eintritt und die einzigen, die wirklich 50-50 machen und ein Reißverschlussprinzip, Frau, Mann, um das, um auch Frauen in Spitzenpositionen zu kriegen. Nur die Sache in der Politik ist, du kannst nur wirklich erfolgreich Politik machen für die ganze Bevölkerung, wenn du in der Mehrheit bist oder die Mehrheit zusammensuchen kannst. Wenn du nur 10% bist, dann ist es ganz schwierig, selbst wenn du keine Klientelpolitik machen willst, sondern überzeugt bist, du machst etwas Gutes und meinst auch etwas Gutes für alle, nutzt das gar nichts, wenn zu viele Interessen oder zu viele Lobbyisten etwas anderes meinen. Insofern ist es schwierig. Manchmal liegen Dinge ja so auf der Hand, wo du denkst, wieso ändert sich da nichts? Ja, weil 10% einfach nur 10% sind. Und wenn du überstimmt wirst, dann versuchst du zumindest, weil ja jetzt zum Beispiel gesagt wird, ja, ihr seid nicht radikal genug und so, zumindest 1 Zentimeter nach vorzugehen.
Aber könnte provokant gemeint oder als provokante Meinung gegenüber, dann sind es halt nur 10%, die es interessiert. Dann sind doch die anderen 90 happy.
Naja, aber der Punkt ist, dass einfach sehr viele Menschen, wie du weißt, nicht wirklich aufgeklärt sind und sagen, ey, ich habe einen anstrengenden Job, ich habe 3 Kinder, ich habe eine anstrengende Ehe, ich streite mich gerade und jetzt soll ich mich auch noch darum kümmern, woher mein Steak kommt oder wie die Kuh geweidet wird. Ich gehe davon aus, alles ist super. Alles ist sauber, niemand will uns vergiften, es ist Best Quality, das wird uns jeden Tag gesagt. Super, dann warum soll ich 1 Euro mehr ausgeben, wenn die mir sagen, du Trottel, warum zahlst du 20 Cent mehr? Und das ist einfach eine Lüge, weil es stimmt nicht. Wir sind nicht aufgeklärt, es gibt keine Transparenz, es gibt zu wenig Kontrollen. Wir wissen, selbst die Hersteller sagen dann am Ende, wie wir gesehen haben, woher soll ich denn wissen, dass das da drin Pferd drinnen ist? Ich verkoch's ja nur. Wenn du weiterfragst, von welchem Hof das kommt, na, irgendwo aus Spanien. Wenn du sagst, ja, woher denn, von wem? Na, wahrscheinlich Almeria, Südspanien, Plastikzelt und das ist es. Und mehr Informationen gibt's eigentlich in unserem System nicht. Und deswegen wäre es halt einfach wichtig, mal zu sagen, was du willst und was du nachfragst, wäre halt auch wichtig, dann erstmal Qualität oder dem Kind einen Namen zu geben, damit du überhaupt weißt, was du willst oder nicht.
So, ich habe dich jetzt erstmal laufen lassen, weil das ist so verläuft ein typisches Gespräch mit Sarah Wiener. Du fragst vorne, wie hättest du gerne den Kaffee? Und hinten raus kommst du bei irgendeiner
Heumilch.
Tee, Heumilch. So. Aber nicht homogenisiert. Ohne anzudeuten, warum Heumilch? Also, weil es dauert in meinem, es ist ein Monolog, Epilog, ich habe keine Ahnung, wie man es nennt. Sarah, du bist wahnsinnig informiert und du hast einen unglaublichen Überblick über das, was schief läuft. Und du bist ja auch, berätst mich nicht als Consulting gegen Geld, sondern wir telefonieren hin und. Dankeschön. Wir telefonieren hin und wieder und ich habe das letzte Mal war, ich überlege gerade, einen Teil der Bollerei vegetarisch werden zu lassen und habe Sarah angerufen und gesagt, wie findest du das? Findest du das korrekt? Und sie fand es nicht, okay, kurz gefasst, sie fand es kacke.
Weil die Bollo sein Signature-Dish ist oder
nein,
nicht zu dir passt?
Weil, ganz einfach, weil sie sagt, es ist nicht so einfach, wie du gerade glaubst, dass es ist. Und Sarah ist wissend. Wirklich, wirklich, wirklich wissend. Aber manchmal machst du es den Leuten schwer, dir zuzuhören oder dran zu bleiben, weil du so viele Punkte in einem Satz irgendwie reinbringst.
Also sie macht aber auch kurze, prägnante Aussagen, wie zum Beispiel,
als Maul?
Die Pute ist ein noch ärmeres Schwein als das Schwein, was die Tierhaltung angeht, richtig? Mhm. Das ist doch eigentlich ein sehr prägnanter, gut zu verstehender Satz, der es eigentlich auf den Punkt bringt.
Pass auf. Kleine Herausforderung, was meint sie damit?
Ja, genau.
Siehst du, und jetzt fragst du mich, was meint sie damit? Und jetzt soll ich einfach in 3 Worten antworten, aber so einfach ist es nicht. Dann muss ich euch sagen.
Tim will laktosefreie Milch.
Okay, Tim, hör zu. Die Pute ist das ärmste Schwein unter den Schweinen, weil es keine europäischen Mindestrichtlinien für Putenhaltung gibt, außer in Europa. Die Pute ist das ärmste Schwein, weil das wirklich dieses Schlagwort Qualzüchtung auf die Pute zutrifft, weil wir nur die Brust essen, so deformiert gezüchtet worden ist, dass diese arme Pute nicht nur Brustbeutelentzündung hat, weil sie dann nicht mehr die ganze Zeit stehen kann, weil die Brust sie nach unten zieht, sondern nicht mehr aufliegen kann. Und sie kann sich nicht mehr natürlich vermehren, die kann keinen Sex mehr haben, aufgrund dieser Deformation der Brüste. Die Pute ist ein armes Schwein, weil jeder Pute wird ein Drittel des Schnabels gekürzt, damit sie sich nicht gegenseitig kannibalisieren und zerhacken und blutig hecken. Die Pute ist ein armes Schwein, weil es keinen Mindeststandard gibt, wie viele Puten auf einen Quadratmeter stehen dürfen. Es gibt Empfehlungen, aber es gibt keine gesetzlichen Bedingungen. Und die Pute ist das allerärmste Schwein, weil der Putenprodukt, also der Verbrauch, jedes Jahr mehr steigt. 180 Millionen Puten, drittmeist geschlachteste Tier in Europa. Und die Leute denken, oh cool, Pute ist so gesund. Kaufe ich jetzt nochmal Putenaufstrich? Kaufe ich jetzt nochmal die Pute?
Wollte ich gerade sagen, hack doch nicht die ganze Zeit auf der Pute rum. Ich würde sagen, aber die ist doch schön mager.
Antibiotisch verseucht. So, und jetzt sag mir, wie soll man dieses Elend nur in zwei Wörtern fassen, wenn man sagt, das müssen wir doch ändern, das kann doch nicht sein.
Ich würde dir die Hand reichen und ich glaube, das ist ein bisschen die Basis unserer Beziehung, dass wir eben sehr viel diskutieren und auch überlegen, wie kann man Wissen an irgendeiner Stelle an den Menschen bringen oder an den Mann bringen, an die Frau bringen, Entschuldigung, dass ich lerne von ihr, ob der Information, und ich denke, ja, aber jetzt packen wir Didaktik drauf. Ich würde sagen, hey, hallo, ihr esst alle so gerne Pute. Warum? Warum esst ihr gerne Pute? Weil sie vermeintlich mager ist, weil sie vermeintlich
weiß,
gesund ist,
weißes
weil
Fleisch.
Sie weiß ist
ja.
Und so. Was ich euch allerdings dahinter erzählen muss, ihr habt die Wahl, ob ihr da oder da irgendwie agieren wollt. Und es gibt unterschiedliche Wege, diese Puten groß zu machen. Es gibt einen Weg, und wenn ihr billig kauft, dann müsst ihr euch, verstehst du, und dann sind sie so ein bisschen drin. Okay, ich mag Pute gerne, ja, jetzt esse ich gerne Pute. Was du machst, ist, die Putenzucht ist Qualzucht, ist das, und alle so, ja, schlimm. Stunde später im Supermarkt sehen sie weißes Fleisch und sagen, oh, schön mager. Das ist so ein bisschen die Unterschiedlichkeit die Ergänzung in der Argumentation.
Ich habe festgestellt, dass es viele Leute gibt, selbst wenn du dich hinstellst, also es gibt ja so Reportagen und sagst, wissen Sie, dass dieses Stück Fleisch, also die haben jetzt 17 Wochen gelebt, die haben in diesen 17 Wochen 9,2 verschiedene Antibiotika-Dosen gekriegt, 60% von dem Fleisch hat multiresistente Keime, Puten werden gequält und so gehalten, dass die dann wirklich viele sagen, mir wurscht, ist billig, pack ich rin. Also es gibt viele, die natürlich sagen, das will ich nicht. Aber ich weiß nicht, wie ich es sagen soll oder wie ich es rüberbringen soll, um...
Mach mal die harte Variante. Ich helfe dir.
Ja?
Naja, wahrscheinlich, wer kein Geld hat, kann sich kein gutes Fleisch leisten.
Gut, da sind wir jetzt an einem ganz wichtigen Punkt. Aber
wir reden jetzt hier nicht über die Haltung von Sarah, nicht die Haltung von mir. Wir reden gerade, wie man unterschiedlich Didaktik anwenden könnte. Hm. Also was ist die harte Variante?
Die harte Variante wäre, dass du sagst, du kannst doch nicht dieses gequälte Stück Fleisch essen, weil ich würde sagen, weil dir das selber nicht gut tut und weil es die Gesundheit der Tiere, der Mitwelt und von dir selber beeinträchtigt. Also dafür willst du noch Geld ausgeben. Wozu?
Mhm. Ich finde eine harte Variante?
Nö. Total verweichlicht. Für mich wäre eher so eine Variante von wegen, okay, es gibt das Hundefleischfestival in China und da sind alle, ach, die haben Hunde, die haben Hunde. Aber es ist am Ende des Tages genau das Gleiche in Grün. Nur, dass wir noch schlimmer sind. Noch schlimmer sind, was die tierische Produktion angeht. Das hat halt mit dem, das, was wir glauben zu essen, und das ist nicht in einem Satz, aber wir glauben bei Pute was Gesundes zu essen. Wir glauben bei Hühnchen was Gesundes zu essen.
Weil es süß glauben, ist? Also das Tier süß ist?
Nee, weil es weiß ist.
Mhm. Hat und klein
so
und süß.
Fetten mal arm so.
Ja.
Aber die Art und Weise, man müsste jetzt daran arbeiten, einen bestimmten Weg zu finden, zu sagen, dass diese Form der Produktion eben überhaupt nicht mehr gesund ist. Also Antibiotika wäre jetzt mein Spruch vor 10 Jahren, als wir uns kennengelernt haben, super, brauche ich nicht mehr zum Arzt.
Ja.
Habe ich doch.
Genau.
Was aber daraus resultiert, ist katastrophal. Und vielleicht hatten wir heute mal, also jetzt in den letzten Monaten, das erste Mal ein Gefühl dafür, was vielleicht passieren kann. Dass eben Keime auftauchen werden, die auf alles, die einfach sagen, fuck you, es ist mir egal, was ihr zu bieten habt, gegen mich, ich bin bereit. Oder?
Naja, es ist echt spannend, das mit der Pute, ja. Das ist so ein Beispiel, wo ich mir denke, ich habe was von Tim gelernt. Tim.
Das kannst du ja auch abspeichern Klingelton. Als Klingelton.
Ich muss wirklich sagen.
Die machen wir auch.
Ich denke, Tim hat einiges von mir gelernt in den letzten, aber ich habe auch einiges von ihm gelernt. Und eine ganz wichtige Erkenntnis darum war, dass er gesagt hat, so wie du redest manchmal, und in einer Radikalität sagst du den Leuten einfach, du bist falsch, du bist doof, du bist das Falsche. Versuch doch ihnen mal positiv abzuholen und zu sagen, wie kann man es denn besser drehen? Und das hat mich sehr getroffen, weil ich mir darüber gar nicht bewusst war und gedacht hat, er hat so recht, ja. Also Leute, die sich abgewatscht fühlen, tun nicht gleichzeitig noch die zweite Bagge hinhalten und ja, prügel mich mal bitte ein bisschen weiter und dann habe ich es kapiert. Das war wirklich eine wichtige Erkenntnis. Nur seit diesem Moment probiere ich auch zu sagen, wo ist die Balance zwischen Aufklärung und die ganzen unappetitlichen Folgen zu sagen und gehört zu werden, ohne weichgespült zu sein. Und wie kann man gleichzeitig dann zu sagen, ich bin auf deiner Seite, ich will, dass du besser isst und dass es dir besser geht und dass du vor allen Dingen Souveränität über deinen eigenen Körper erlangst. Und das ist so eine, weißt du, ich habe so das Gefühl, es gibt so ein, um mal auf unser erstes Thema zu sagen, so blöd, ein mütterliches und ein väterliches Prinzip. Das Mütterliche ist meine Stiftung, ich bringe dir Kochen bei, die Schönheit, die Vielfalt, das Handwerk. Es macht Spaß, es ist Freude, es ist Kreativität. Und das andere Prinzip...
Das ist eine Stiftung für praktische...
Ernährungsbildung, ja, wir bringen Pädagogen Kochen bei. Und haben in den letzten Jahren 1 Million Kindern in Kindergärten und Schulen Kochen beigebracht.
Was ja tipptopp ist.
Zum Kochen geführt, nicht beigebracht. Zum Kochen geführt, was viel wichtiger ist.
Zum Kochen geführt, aber auch Grundtechniken beigebracht. Ja. Also das sind dann nicht natürlich Sterneköche, aber sie wissen, wie man Nudeln kocht und wie man Pellkartoffeln macht und wie man Kräuterquark macht und wie man was schneidet und so weiter. Grundtechniken. Das andere ist, wie kannst du nett sagen, dass Tiere heute gequält werden, wie es der Pute geht?
Der Gesellschaft?
Na, dir zum Beispiel, weil du es nicht weißt und du nicht wirklich deswegen eine Wahl treffen kannst, weil sie entweder nicht gibt, weil es nur noch 3 weltweite Putenzüchter gibt, Patente übrigens alle in Amiland.
Ich gehe nach Siegeln. Je vertrauenswürdiger und besser das Siegel aussieht, desto mehr glaube ich, dass das Fleisch auch okay war.
Also du meinst, wenn es bunt ist, dann wäre es ein
böse
Argument.
Ausgedrückt, ja, aber was Vertrauenswürdigkeit angeht. Und das scheint ja auch ein Problem zu sein in der Geschichte, ne?
Allerdings, also ich meine, wenn es darum geht, wer das schönste Ziegel hat, dann kannst du nicht im Ernst annehmen, dass das in irgendeiner Weise eine Relevanz hat für die Inhaltsstoffe oder für das. Zum Beispiel war so lustig, da steht ja oft aus kontrollierten Anbau. Ja, was heißt das denn? Jeder Anbau ist kontrolliert, weil der Bauer rübergegangen ist oder irgendwer geerntet hat. Das heißt doch nüchter.
Box der Pandora aufgemacht. Jetzt geht's los.
Naja, das aber es ist ja auch eine ihrer Hauptfacetten. Genau.
Ja, aber jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ich habe gerade schon versucht, einen Freund von mir anzurufen, der einen Fahrservice hat, weil das Ding dauert jetzt länger. Und ich würde mich freuen. Also würdest du?
Wenn du einen findest, einen Fahrer, der mich fährt, dann...
Mercedes, Audi, BMW.
Das schneiden wir aber alles raus.
Nee, das bleibt drin.
Hauptsache Hybrid. Nee. Hybrid.
Das lassen wir drin.
Hauptsache Pferdekutsche. Nein.
Nee, einfach nein, jemand,
Sarah hat so jemand, viele spannende Sachen zu erzählen. Ja, das merkst ganz du auch, dass sie so viel Wissen hat. Oftmals waren wir auch, nicht oftmals, aber manchmal war im Podcast schon, okay, Frage, Antwort, alles erklärt. Ja. Und da ist so viel Komplexität dahinter. Und das ist wahnsinnig spannend, Sarah auch wirklich zuzuhören. Manchmal ist sie hörst mir ja zu. Mhm. Manchmal bist du im Duktus einer, ich sag mal, Plassbergschen Kommunikationswelt. Okay, 1:30, ich muss alles da reinpumpen. Hier kannst du entspannen. Hier kannst du Bilder aufbauen. Du kannst so lange reden, wie du willst.
Aber du hast vorhin gesagt, ich rede so viel und das ist schon alles too much. Ja. Also versuche ich jetzt einfach schnell Sätze zu machen.
Nein, muss nicht. Entspann dich, jetzt haben wir einen Fahrer. Taxi.
Haben wir noch nicht.
Nee, aber organisiert.
Bis in die Uckermark oder was?
Ey, ist eine Stunde 10.
Ganz ehrlich. Das war eine Frage.
Ja.
Das kriegen wir hin.
Also es ist wirklich nicht einfach, zwischen diesen zwei Polen der Aufklärung, der Information, der Wissensbildung, also auch mal nur theoretisch, und der Zugeneigtheit und der Schönheit und der Ästhetik eine Balance zu finden, weil manche Begebenheiten, also manche Fakten so gruselig sind, dass du sie einfach nicht nett erzählen kannst. Und da musst du auch ganz klar sagen.
Ich würde noch ein Adjektiv hinzupacken, die Alltäglichkeit. Wir müssen essen. Wir müssen einfach essen. Und wir können nicht bei jeder Mahlzeit in der heutigen Zeit so viel Raum einräumen. Also wir sind Genussmenschen. Wir sind vom Fach. Wir machen 24 Stunden am Tag nichts anderes. Aber der normale Mensch, die Masse, und das meine ich nicht
despektierlich.
Danke. Die haben andere Sorgen. Die müssen sich Gedanken darüber machen, wie kriege ich die Miete bezahlt? Auf welche Schule gehen meine Kinder? In welchen Kindergarten kriege ich sie? Schaffe ich das, die irgendwie von Drogen und Prostitution wegzuhalten? Also wirklich so ganz banale Dinge.
Aber genau deswegen brauchst du ein Lebensmittelsystem, das das Gute erleichtert und das Beschissene und Schlechte bestraft oder verbietet.
Und da bist du jetzt. Du machst ja Politik.
Ja.
Du sitzt wo?
Im Europaparlament, das ist hauptsächlich in Brüssel, aber das Plenum ist immer in Straßburg. Das ist ein blöder Vertrag ausgehandelt. Einmal im Monat sind wir in Straßburg, jetzt nicht bei Corona. Ja. Wo 5000 Leute in so einer Art Glaskasten mit ganz vielen Stockwerken und Häusern sitzen, um Politik für Europa zu machen. Und ich bin am Landwirtschaftsausschuss und im Umweltausschuss und im Verbraucherschutzausschuss.
Und du hast es ja eben kurz angedeutet. Warum ist es so schwer, einfach zu sagen, wir ändern das mit der Putenzucht?
Weil?
Wir sehen das alle, du zeigst Fotos und kein Mensch der Welt würde sagen, oh, nimm mich hin, nur damit ich essen kann. Sobald das Bild in den Köpfen ist, wissen alle genau, was sie zu tun haben. Warum ist es so schwer, das zu ändern?
Weil es, wie bei den meisten Dingen, monetäre Interessen dahinter stecken.
Klar.
So einfach ist es.
Auf beiden Seiten?
Auf der Seite der Wirtschaft, der Putin-Industrie in dem Falle, die natürlich dann sagen, bei diesem Putin-Preis muss ich wettbewerbsfähig sein und der Kollege da über der Grenze stellt noch mehr Puten in seinem Stall. Es gibt nirgends, außer eben, wie gesagt, in Österreich Putenrichtlinien. Und deswegen muss ich Wettbewerbsbedingungen haben und dann, dass ich noch mal billiger werde, muss ich noch effizienter werden. Also stelle ich noch mal einen mehr rein als er, um ihm noch mal zu dumpen. Weil über Qualität kannst du schon lange nicht mal bei der Pute reden.
Warum nicht?
Weil es sie nicht mehr gibt.
Also gibt es keine erkennbare Qualität?
Die gibt es nicht. Das sind alles, wie gesagt, deformierte 3 Putenzüchter weltweit, die ein Monopol haben, sozusagen ein de facto Monopol auf die...
Warum funktioniert das bei der Pute nicht, aber beim Autohandel ja? Soll heißen, wir sind eine Autofahrernation?
Ja.
So, und wir kaufen unsere Marken, wir kaufen unser Produkt, obwohl es parallel schon andere Angebote gibt. Aber wir konzentrieren uns nach wie vor auf eine bestimmte Produktwelt. Warum kriegen wir das in der Lebensmittelwelt
nicht? Aber auch da wirst du ja auch beschissen. Also Stichwort
Lebensmittel. Es geht tatsächlich nur darum, wirklich eine Art Level zu haben. Und
beim Auto gibt es eine DIN-Norm. Wir verhandeln jetzt gerade, also... ich nicht, aber das Europaparlament redet da mit und hält auch dagegen Mercosur, also ein Welthandelsabkommen mit Argentinien, Brasilien und so weiter, Ecuador. Da wollen wir tauschen für unseren Export gediennormte Autos aus Deutschland versus Rindfleisch. Nochmal 90.000 Tonnen, die importiert werden soll, um denen was anzubieten. Das ist ein Grundproblem, dass wir mit Mitteln zum Leben, mit Lebensmitteln, mit Lebewesen handeln gegen Industrieprodukte. Und das ist wirklich ein Problem, dass wir denken, es ist wurscht, ob wir mit Fleisch oder auch mit Hühnern oder mit Milch handeln, wäre völlig wurscht, ob wir mit DIN-Schrauben oder mit Festplatten handeln. Und das ist eben nicht wurscht. Das macht einen großen Unterschied, weil die Ressourcen, die ein Lebewesen braucht und die Bedingungen, die ein Lebewesen braucht, ob das jetzt eine Pflanze ist oder ob das jetzt ein Tier ist, so komplex sind und nur funktionieren, wenn im eigenen regionalen Kreislauf und wenn du das in einer Kette zerschlägst und dann bestimmte Ketten exportierst und importierst und über die ganze Welt schiffst, dann kriegst du einfach enorme Probleme im Nachhinein. Klima, Bodenverlust, Fruchtbarkeit und so weiter.
Nicht, dass ich den Eindruck erwecke, ich bin dagegen, ich bin komplett dafür. Hm. Ich überlege nur die ganze Zeit, wie kann man dieses Wissen weiter vermitteln? Wenn du König von Deutschland wärst, und das ab jetzt komplette Macht und du kannst komplett alleine entscheiden. Was würdest du machen? Die Lebensmittelwelt.
Ich würde, also realistischerweise würde ich die Supersubventionen, die in der Landwirtschaft europaweit verteilt wird, ändern, nicht auf Flächensubventionen.
Du bist König von Deutschland. Du kannst machen, was du willst.
Ja, aber das ist, ich meine, aber es muss realistisch sein. Nein. Oder meinst du, nein, muss
nein.
nicht?
Nein, nein.
Okay,
nein.
Na, dann mache ich natürlich
König,
als erstes.
Du wirst nie König von Deutschland. Also
nee, Königin allein, wird sie.
Oder, Entschuldigung. Königin von Deutschland. Das ist ja schon surreal. Aber nicht du, aber wenn ich König von Deutschland wäre, dann hätte ich ein paar Ideen im Kopf.
Ja, ich auch.
Also los.
Bodengebundene Tierhaltung. Du darfst nur so viele Tiere halten, wie du von deinem eigenen Land ernähren kannst.
Aha.
Nur dann hast du die Nährstoffe,
reicht.
Die
du. Nächstes.
Okay. Keine Pestizide, keine Fungizide, keine Herbizide, sondern nur naturerprobte, organische.
Reicht. Nächstes.
Fruchtfolgen. Also.
Reicht.
Moment, was sind Fruchtfolgen?
Na, dass du nicht Monokulturen hast, wo du immer Mais, Weizen, Weiß, Meizen anbaust, sondern dass du eine mehrjährige Fruchtfolge hast, dass sich der Boden erholen kann, wieder aufgebaut wird, sich Humus bildet. Und dann auch es keine Schädlingsplagen gibt oder keine einseitige Ernährung und auch nicht wir nur vermeist. Wir bestehen ja fast nur noch aus Mais.
Reicht.
Oder aus Weizen.
Lustige Vorstellung.
Okay, nieder mit allen.
Nieder.
Ja, nieder mit allen.
Das ist ein Europaparlamentsplakat.
Da stand aber bei irgendeiner Demo vom Berliner Hauptbahnhof.
Was würdest du denn machen, wenn du König von Deutschland wärst?
Ich will noch weiter zuhören, weil alles, was sie sagt, ist so richtig.
Top,
ja. Ist so richtig. Und meine letzte Frage daraufhin basierend wäre halt gewesen, und warum kann man das nicht umsetzen? Weil es gibt keinen intelligenten Menschen, außer jemand, der sich persönlich daran bereichert, am anderen System. Es gibt kein anderes Ding. Es gibt nichts.
Es sind ganz wenige eigentlich globale Familien, die davon profitieren. 80% der Subventionen landen nur bei 20% aller Landwirte oder bei Einzelpersonen, was ja schon per se ein Wahnsinn ist. Also müssten wir ja eigentlich alle aufstehen und sagen, ey, wenn ich nur so wenig Knete kriege und du kriegst so viel Geld, weil du einen viel größeren Acker hast und deswegen schon ich einen Wettbewerbsnachteil habe, weil du immer mehr kulminierst und mich abdrängst, müsste ich doch als Kleinbauer sagen, ey, das kann doch nicht sein. Du schaffst mich ja ab. Aber das Gegenteil ist der Fall bei sehr vielen, weil sie nicht darauf schauen, an das gesamte komplexe System und auf morgen, sondern sagen, was ist heute? Und heute muss ich meine Rechnung zahlen und heute muss ich mein Gemüse vermarkten und heute muss ich überleben.
Aber meint ihr nicht, dass ich das, ich nenne es jetzt mal Problem oder ist ja ein Problem, auf die nächsten Jahre oder auf das nächste Jahrzehnt in Anführungszeichen selbst erledigen wird? Mittlerweile sind 6% der deutschen Vegetarier. In der Gruppe der 14- bis 29-Jährigen habe ich gelesen, sind es nahezu 20%. Also der Trend zum weniger Fleischessen,
Alter,
und zum bewussteren Fleischessen
Box,
ist doch sowieso
der
da.
Der Pandora wird gerade so riesig.
Das ist nur eine Frage der Generation. Es wird doch sowieso alles nachhaltiger, umweltfreundlicher und besser von dem, was hinter uns kommt.
Nee, leider nicht. Aber genau diese Diskussion müssen wir führen. Genau das ist die Diskussion.
Hast du Angst,
denn
dass du
diese
irgendwann kein Fleisch
großen Fleischkonzerne, ja, die jetzt sagen, okay, wir haben jetzt einen leichten nur leicht rückläufigen Fleischkonsum unter den Mitteleuropäern. Hey, wir brauchen neue Märkte. Juhu, Asien, Afrika, Südamerika, gib's ihm. So viel können wir gar nicht produzieren, wie die haben wollen erstmal. Und das Zweite ist, wir machen aber eine zweite Strategie. Wir wollen ja in Europa auch noch Geld verdienen. Also die wollen unsere beschissene Wurst mit Zusatzstoffen nicht essen. Weißt du was? Wir hauen die Wurst raus und essen nur noch die Zusatzstoffe und labeln das dann vegan. Und dann haben wir eine geile Geschäftsmethode.
Okay. Ich habe dich gewarnt.
Es geht ja nicht um Warnung, es geht ja wirklich auch um klares Weiterdenken. Und mir ist es zum Beispiel gar nicht bewusst gewesen, dass Schweineschwänze, Schweinefüße und ich glaube Schweinenasen nach Asien verkauft werden, weil es in Deutschland keiner frisst und es dort als Spezialität ist. Und das ist ja das, was du gerade gesagt hast. Dann verkaufst du das halt.
Es ist viel schlimmer. Wir essen nur noch die Filets vom Huhn und tun die eingefrorenen Flügel, die eigentlich Sondermüll wären, für 50 Cent das Kilo nach Afrika verkaufen, an die Westküsten, nach Ghana, nach Accra, um dort tiefgekühlt auf offenen Märkten das zu verkaufen, unsere Reste, die wir noch wollen, und die gesamte Hühnerindustrie dort in den Boden gestampft haben. Die gibt's nicht mehr, weil die brauchen mindestens 4 Euro für ein lebendiges Huhn. Und jetzt kommen wir dahin und sagen, die Afrikaner sind ja zu doof, sich selber zu ernähren und ein Business aufzuteilen. Wir müssen die ja jetzt füttern. Und jetzt stehen die in so einer Abhängigkeit, dass die jetzt wirklich unsere Imperte brauchen, weil sie keine selber eigene Industrie mehr haben und nicht konkurrieren können. Und wie hat das angefangen? Die wollten Strafzölle gegen unseren Fleisch-Ex-Import dorthin haben. Die wollten das nicht. Und dann hat die Entwicklungshilfe gesagt, ey, wenn ihr nicht eure Zölle niedrig macht und auflöst, dann kriegt ihr kein Entwicklungsgeld mehr von uns. Also, so läuft das.
Es ist ganz offensichtlich. Nee,
nicht, also gut.
Nein, doch, doch.
Ich muss den Hörern mal eins sagen. Du hast gerade auf dem Laptop mit sehr dicker Schrift gezeigt, irgendwie so spätestens 19:30 vorbei. Ja, ja. Weil man merkt, dieses Gründe. Thema hat kein Ende.
Ganz
dieses
genau.
Thema könnte, das könnte der längste Podcast der Welt werden.
Das können wir aber heute
immer wieder
nicht
neu
machen.
Zu positionieren, immer wieder neue Informationen. Und das ist ja genau. Ich frage mich halt, bei allem, was die wissende Belegschaft, die wissende Schicht in Deutschland tun könnte, damit ich mich motiviert, also ich nehme mich jetzt mal ganz kurz in die Mitte rein, motivierter fühle, mitzugehen. Weil es gibt nichts dagegen zu sagen. Außer, und das ist wichtig, ich habe gerade heute ein kleines Internetding von unserer Landwirtschaftsministerin gesehen, die gesagt hat, unter wirtschaftlichen Aspekten. Und diese wirtschaftlichen Aspekten sind nicht wegzudiskutieren.
Ja, aber die können wir doch, wir legen doch die Regeln, wer ist denn die Wirtschaft? Wir sind doch die Wirtschaft.
Nein, scheinbar ja nicht.
Ja, aber weil wir das nicht glauben. Aber natürlich könnten wir zum Beispiel all diesen Dingen, all diesen Naturschätzen, dem Humus einen Wert zugestehen, das ist doch nicht idealistisch, das ist auf Knall, auf Fall, das kannst du
doch
messen.
Ist es. Also ich bin jetzt Tim Melzer, der eine Kochlehre macht vor 15 Jahren ungefähr, so, als ich 20 war. So, und dann kommst du mir an, ja, der Humus ist wichtig, das sehe ich, fuck off, Alter, ich kriege hier gerade Hard Times irgendwie, weil ich 5 Minuten zu spät war, ich muss gerade versuchen, Kartoffeln gerade zu schneiden.
Ja, das sage ich ja nicht dir. Das sage ich dem Landwirt, der eine Bilanz einreicht und einreichen muss und wenn er Subventionen will. Und dann sage ich, okay, wir analysieren jetzt mal, so wie jede andere Firma auch, deine Landwirtschaft, aber wir tun einen Punkt Nachhaltigkeit, Ökologie und soziale Standards einführen und dann kriegst du eine Punkte und dann kannst du mehr Subventionen kriegen. Du kannst mehr Knete kriegen, wenn du etwas tust für die Natur
und
für die
Landwirtschaft derzeitig in Deutschland, die nicht subventioniert ist?
Ich glaube, alles unter 1 Hektar.
Und Cannabis.
Naja, wenn du nicht einreichst, dann wirst du nicht subventioniert. Ansonsten ja, klar, wird so gut wie jeder subventioniert und nicht, und das ist der Witz, nicht mal nur die Landwirtschaft. Also du kriegst nichts, wenn du keine Fläche hast. Also die ganzen Wanderschäfer kriegen keinen Groschen.
Würdest du, was für einen Zeitraum würdest du ansetzen, wenn du sagst, ich möchte eine Landwirtschaft kreieren, die für ihre Leistung bezahlt wird? Keine Subvention mehr. Wie lange braucht man?
Das ist Das ist eine Überlegung, wie radikal und wie schnell du alle mitnimmst. Also nur ich denke mal unter realistisch.
Oder ist
unter
jemand noch König von Deutschland?
Nee, von jetzt Europa.
Jetzt realistisch.
Von Europa.
Naja, weil ohne, so kannst du ja nicht als Deutschland allein das Land transformieren. Wir sind ja noch in Europa und haben auch europäische Gesetze. Und dann gibt es noch, es nutzt ja nichts, wenn du sagst, mein Fleisch kostet dreimal so viel wie dein Nachbarn. Dann wird alles importiert. Mhm. Der Billigmist, also, wie das wann, ja oft wann, passiert. Wann,
also dauert's ja.
5 bis 10 Jahre ist echt sportlich.
Wenn, ich hätte 20 Jahre angesetzt.
Wenn das eine Transformation ist, nur wann fangen wir denn an? Es ist doch vorstellbar, dass wir diese ganzen Milliarden nehmen und auch diese Hunderte von Milliarden für jetzt für Corona und sagen, warum verbinden wir die jetzt nicht mit nachhaltigen Auflagen? Wir geben jetzt
Ich glaube, wir sind im
800 Milliarden aus. Wieso denn nicht unter bestimmten Bedingungen, wo wir sagen, ey, kannst davon profitieren, kannst du haben. Nur, du musst der Gesellschaft auch dafür etwas zurückgeben.
Also im Prinzip eine Art von Abwrackprämie oder wie ich jetzt 6.000 Euro bekomme,
nein,
wenn ich
nicht abwracken, würde ich nicht sagen, Transformation. Was wir brauchen, sind zum Beispiel, wo es ja anfängt. Ja, das ist ja so absurd, dass man es nicht glauben mag. Es gibt ja zu ganz vielen Dingen keine unabhängige Forschungen. Es gibt auch keine unabhängigen Berater, nur ganz wenige. Die Berater sind die gleichen, die dir das Hybridsaatgut, die Pestizide verkaufen, einen Plan machen, so wie das heute ist, wenn du Brot backst. Du kriegst einen Computer
deshalb,
und die sagen dir.
Finde ich ja das Argument der Wirtschaftlichkeit gar nicht dumm. Weil das ist unabhängig. Hm. Wenn was wirtschaftlich funktionieren kann oder funktioniert, ist unabhängig.
Gibt es ein Buch, richtig rechnen.
Wenn ich auf meinen eigenen,
genau sagen, wie man das machen kann.
Stehen kann, wenn ich mein Restaurant mit meiner Kalkulation betreiben kann, dann bin ich unabhängig in dem Moment. Gibt es irgendeine Vision für eine unabhängige, freie Landwirtschaft, die durch normale Marktwirtschaft, also sprich Angebot und Nachfrage, wirklich funktionieren kann, nachhaltig?
Ich denke schon. Wieso denn nicht?
Aber ich denke nein, weil wir sagen ja immer billig, preiswert. Wo können wir den Verbraucher dafür schützen, zu glauben, er kauft Qualität, bezahlt aber Scheiße?
Na, dadurch, dass wir Qualität oder bestimmten Dingen einen Preis bemessen. Also ich bin ja total bei dir, dass Verbote komplett unsexy sind und nicht einer Demokratie würdig, würde ich mal sagen. Es sei denn, es ist kriminell. Aber es gibt ja schon sehr viele kriminelle Dinge, auch in der Tierhaltung und in der Tierzucht, wo man sagen muss, ey, hier wird gerade Zukunft verunmöglicht für Kinder. Wir müssen nicht mal zu den Kindeskindern gehen. Für unsere Kinder heute wird Zukunft verunmöglicht. Also, wenn du jetzt zum Beispiel Wasser versauen möchtest durch dein Glyphosat und durch Pestizide, dann benennen wir jetzt mal den Preis, dann zahlt nicht die ganze Gesellschaft die Wasserreinigung, wie es heute ist, sondern die es verursachen. Du zahlst das dann. Du willst es, mach's, aber das hat einen Preis. Du willst Antibiotika.
In der Gastronomie bei Parkplätzen. Ich muss Parkplätze bezahlen, weil ich eine Gastronomie habe. Also muss ich entweder sie nachweisen, sie müssen mir gehören, oder ich muss eine Gebühr dafür bezahlen, für den Fakt, dass eventuell Gäste von mir mit dem Auto rankommen und das Auto parken werden und bei mir essen gehen. Dafür muss ich Geld bezahlen.
Und du musst sogar den Abschlepper zahlen, wenn jemand da falsch steht.
Das muss ich nicht.
Nee, aber die Straßen für die Gesellschaft freizuhalten, ne, ja. Das so. Und jetzt, wenn ein Gastronom das machen muss, muss man sich doch fragen, wieso, wer zahlt dafür, dass wir jetzt, dass 33.000 Leute jedes Jahr an multiresistenten Keimen in Europa sterben?
Jetzt drehe ich gleich durch.
Also Freunde, ich würde euch gerne durchdrehen lassen, aber ich bin stringent heute und wir kommen jetzt zum Schluss.
Du hast viel gescrollt heute.
Ja, ich habe viel gescrollt heute.
Du hast auch ausgedruckt heute.
Viel gescrollt. Es gibt ja seit neuestem die Fiete-Fragen-Lotterie und auch da ist heute eine Frage rausgespuckt worden, mit der wir diesen Podcast heute beenden werden. Mhm. Eine Frage, die sowohl du, liebe Sarah, bitte beantwortest, als auch du, lieber Tim. Welches Gericht bekommt ihr grundsätzlich einfach nicht hin? Wo geht's immer wieder schief? Gibt's irgendetwas, wo ihr sagt, ich verstehe es selber nicht, aber
Irgendwas mache ich da immer falsch.
Ja, Basar kenne ich einige.
Oder wir machen es so, du sagst von Sarah und du sagst von Tim. Das ist natürlich Melzers Sache.
Ich fange bei A an, A, B, C, D. Ach, warte, ich bin noch nicht fertig. A, B,
wirklich, Tim.
F, H, I, J. Ah, welches Gericht? Jedes.
Gibt es ein Gericht mit
jedes. Y?
Also Sarah, gibt es irgendetwas?
Von dem was Tim nicht kann?
Nee,
ausgezogener Strudelteig.
Was du nicht kannst oder Tim?
Ja, ich kann das natürlich. Ja,
gut, dann sagen wir, was der andere nicht
Es gibt
nicht
eine
kann.
Sehr schöne Geschichte von Sarah und mir.
Ihr nehmt mich nicht ernst.
Doch, wir nehmen dich ernst.
Nee, doch, wir ich wollte eigentlich wissen, was Sarah nicht kann und nicht, was du nicht
ich kann. Ja, aber also,
es gibt eine schöne Geschichte.
Das gibt's doch wohl
und
gar nicht.
Und zwar war es unser erstes Kennenlernen. Wir haben unser zweites. Erstes Kennenlernen war in der Talkrunde, zweites Kennenlernen war in der Kochrunde und ich, die Aufgabe war, ein Weihnachtsmenü zu kreieren, was der Zuschauer zu Hause nachkochen kann. Aha. Und da war Johann Lafer dabei, Ralf Zacherl,
Rainer Saas.
Nur Männer.
Ja, Bussi, hier, Rainer, wir lieben
wirklich,
dich.
Wirklich, Rainer, ganz toll. Sarah Wiener und der Einzige, der Ahnung hatte ich. Und dann habe ich ein Gericht gekocht. Ich glaube, es war ein olivenölpochierter Lachs mit einem Zimtbirnen-Ragout, also um die weihnachtliche Note reinzubringen, mit Kartoffelpüree. Mhm. Und ich habe die Bestellliste der anderen Köche gesehen.
Entschuldige mal, schon Lachs mit Zimtbirnen-Ragout.
Ja, nur, ist doch egal. Und da habe ich gedacht so, okay, Kartoffelpüree wäre normalerweise Kartoffel schälen, machen wir Butter, Milch und Muskatnuss, Salz, Pfeffer durch die Presse zweimal, wenn es geht. Habe ich gesagt, ja, geht ja auch rein. Ist doch Weihnachten. Du willst nicht den ganzen Tag in der Küche stehen. Also habe ich Kartoffelpüree-Pulver aus der Tüte benutzt. Mm. Dazu alles.
Funny.
Ja.
Das mit Milch oder mit Wasser?
Nee, also Milch habe ich reingemacht.
Also wenigstens etwas.
Und Olivenöl pochierter Lachs, das ist 15 Jahre her. Das war damals so, what? Ein Öl kann man pochieren? Wie verrückt ist das denn? Wir können nur frittieren.
Beim Stroh.
Lange Rede, kurzer Sinn, ich rühre das Pulver da an und die flippen alle aus, insbesondere Sarah.
Nur ich bin ausgeflippt, die anderen nicht.
Nach der Sendung, ich stehe da, trinke meinen Gin Tonic, habe wahrscheinlich damals noch eine Zigarette geraucht und dann kam sie wirklich sehr mütterlich auf mich zu und sagt, du, wenn du nicht weißt, wie man Kartoffeln bringt, ich würde, also, weil sie nicht mitbekommen hat, dass es mit voller Absicht war. Und sie wollte mir erklären, weil sie dachte, ich bin eine komplette Dumpfbacke. Sie hat gedacht, ich bin so ein Zuschauer, der eine Lotterie gewonnen hat, dabei mitzumachen und wollte mir wirklich nach dieser Aufzeichnung erklären, wie man Kartoffelpüree macht.
Und Jahrzehnte später hast du das cremigste Kartoffelpüree ever bei Kitchen gekocht.
The best.
So, okay. Best. Jetzt habt ihr die Frage zwar anders beantwortet, als ich es mir vorgestellt habe, aber das zeigt, wir haben hier kein Drehbuch. Wunderbar. Liebe Sarah, lieber Tim, das war eine, wie ich finde, sehr aufschlussreiche, sehr geschlechterneutrale Runde, die wir heute hier hatten. Ja. Mit einer Gästin, die mir großen Spaß gemacht hat.
Du bist so ein Hund.
Wieso? Vielleicht
bist du so eine Hündin. Du bist so eine Hündin.
Ich wollte gerade sagen, du bist so eine Hündin. Vielen Dank, liebe Sarah.
Ich danke wirklich euch. Also ich danke dir für deine liebevolle, mühevolle, klasse Moderation.
Siehst du, das sind Frauen. Das hat noch nie ein männlicher Gast gesagt.
Ja, aber...
Nee, und lass es mal so stehen.
Ich freue mich besonders, dass ich einfach mit Tim ein paar Stunden verbringen durfte, weil ich wirklich... Er weiß das und der darf deswegen auch so viel, weil ich wirklich ihn so mag und auf ihn stehe. Und deswegen war das ein toller Tag für mich. Auch wenn ich erstaunt war, dass es jetzt so politisch und feministisch wurde, weil ich gedacht habe, ich mache jetzt mit ihm so ein Weingespräch.
Ich bin die einzige Feministin. Du machst Kartoffelpüree aus der Tüte.
Ja, und da hat er mich wieder eines Besseren belehrt. Also insofern, cheers auf euch.
Ich kann ja nur das in den Wald reinrufen, wo ich auch hoffe, dass ein gutes Echo rauskommt. Und ernsthaft, manchmal ein bisschen verquer. Und wenn man Sarah alleine reden lässt, dann wird es echt kompliziert. Aber grundsätzlich, haben wir das schon mal gesagt? Nochmal?
Ja, nee, haben wir heute noch nicht gesagt.
Haben wir eigentlich jedes Mal gesagt, ne?
Nee.
Ganz.
Nee, das sagen wir nicht zu jedem Gast. Mhm. Also wirklich nicht.
Nee, ich bin auch jetzt gerade ein bisschen genervt, weil wir haben uns selber eine Regel auferlegt und die ist noch gar nicht so lange her, vor zwei Wochen, dass wir nur noch eine Stunde, wie viel?
90 Minuten, eine Stunde.
Nee, wir haben eine schräge Zahl genommen. Wir haben 103
Minuten. Ach so, 103 Minuten.
Das also 143 Minuten. Darf der Podcast noch dauern? Das liegt daran, dass wir manchmal ins Labern kommen. Heute wäre kein Labern. Heute wäre ein Bereich für viel Information. Und
ja, auch.
Darfst die Gäste noch mal einladen?
Ja, die wird definitiv noch mal eingeladen, dann nach Hamburg.
Yes.
Und dann mit anschließendem Essen.
Eine Frage im Restaurant. An die Zuhörerinnen. Wo empfinden Sie wirklich, ich sag mal, eine geschlechtliche Dominanz, die man eventuell nicht wahrnehmen könnte?
Genau. Gerne an Nachschlag @fide-gastro.de oder Tim,
an
Tims Gäste. Instagram und Facebook-Account. Hast du heute Abend im Bett, kannst du alles Feedback lesen, was da kommt. Ja.
Oder, was wollt ihr noch wissen?
Eine gute Frage?
Was wollt ihr noch wissen? Was habt ihr nicht verstanden und wollt ihr gern noch mal wissen?
Das natürlich auch.
Das wären viele Fragen. Noch eine gute Frage?
Nein, ich habe die guten Fragen habe ich heute zu Hause gelassen.
Nicht mehr?
Nein. Wir sind in Berlin, da langt die halbe Vorbereitung.
Aber ich frage noch mal was zum Abschluss.
Ja.
Sarah, gibt es gerade einen Lebenspartner bei dir?
Nein, lieber Tim.
Kein Lebenspartner, jemand, mit dem du schläfst.
Bei dem ich schlafe?
Nein, mit dem du
schläfst. So warm. Mit dem ich schlafe?
Ja. Oh Gott.
Also das werde ich dir nicht beantworten, aber es gibt keinen Lebenspartner und ich muss dir sagen, wahrscheinlich bin ich ein bisschen egoistisch, weil ich genieße es so aus vollen Zügen, so laut Musik hören zu können und kochen zu können und unaufgeräumt herumzulatschen und durchzuarbeiten und von heute auf morgen zu verreisen.
Und wenn du jetzt noch sagst, ich habe keine Zeit, ist wahnsinnig dumm. Ich wollte nur die Gelegenheit nutzen, weil ich finde, dass du wirklich eine unfassbar schöne, attraktive Frau bist. Und damit meine ich nicht den Körper. Und das meine ich auch nicht despektierlich. Ich finde einfach, du bist wirklich eine tolle Frau. Vielen Dank.
Top Schlusswort. Besser geht's nicht. Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke. Oh, wie gut das schmeckt.